Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Tagchen.
Guten Tag. Die Bewegtbild-Banausen. Guck mal, fast synchron.
Fast synchron,
wir können einen Chor aufmachen.
Ja, oder wir versuchen das Ganze nochmal so zweistimmig. Da muss man immer so ein bisschen versetzt singen, oder?
Du meinst so Harmonien, oder wie?
Ja, so Harmonien. Musikunterricht muss man ja immer so eine halbe Sekunde später einsetzen, damit das so...
Ja, du meinst einen Kanon.
Kanon, genau, ja. So heißt das, okay. Ja.
Ich dachte, du meinst es jetzt eben Harmonie, dass wir unterschiedliche, okay, dass wir unterschiedliche Tonhöhen singen.
Nee, da passe ich mich schon an. Ich kann alle Tonhöhen singen, die du verlangst.
Meinst du, ja?
Ja, ja.
Okay. Die Whitney Houston der Podcast-Landschaft.
Voll, ja.
Sehr schön.
Ich meine, du denkst, dass ich nicht singen kann, aber ich gehöre dann auch
warum
so wie...
Wann habe ich denn das gesagt, dass ich denke, dass du nicht singen kannst?
Ich glaube, du denkst, dass ich nicht singen kann.
Okay, projecting much? Wie geil.
Ist Gefühl einfach.
Okay.
Da du ja noch nie irgendwas gesagt hast, was ich gut mache, muss das ja automatisch die Schlussfolgerung sein, dass ich alles nicht kann. Insofern.
Interessant. Wie gesagt, bisschen Projektion ist da dabei oder eigentlich nur.
Also im fünften Podcast-Jahr warte ich immer noch auf einmal Props wenigstens für irgendwas.
So ein Quatsch.
Ist so.
Naja, klar.
Jetzt denkt er nach.
Ja, dann sing noch mal was. Ich bewerte das dann sehr gerne.
Nee, ich singe dann natürlich, wenn es passt. Also
ach so.
Ich singe jetzt nicht einfach drauf los. Aber da es ja bestimmte Schauspieler gibt, die auch nicht singen können und die dann plötzlich irgendwie für Musical antrainiert worden sind von irgendwelchen Vocal Coaches und so, glaube ich, könnte man mich wahrscheinlich auch trainieren, dass ich einigermaßen so klinge, dass ich auf der Bühne stehen kann.
Ja,
ich weiß nicht, ob das bei jedem zutrifft, oder? Es gibt wahrscheinlich ein paar, wo so Hopfen und Malz verloren ist.
Richtig, es gibt auf jeden Fall Leute. Ich hatte einen in der Schauspielschule, weil da gibt's so Übungen, also da ging es nicht wirklich um Singen, sondern da ging es eben eher drum, hörst du dich selbst, hörst du andere, kannst du eine Tonhöhe abnehmen. Das war so eine der ersten Übungen. Einer gibt einen Ton vor, einfach nur und dann musst du das quasi in der gleichen Tonhöhe wiedergeben. Und da war ein Typ, der hat das schlichtweg nicht gehört. Der konnte nicht diese Tonhöhe wiedergeben, weil das bei dem einfach anders ankam.
Okay.
Beziehungsweise hat sich selber dann halt auch nicht so wahrgenommen in der Tonhöhe, dass der realisiert hat, das ist nicht die gleiche.
Der war akustisch farbenblind praktisch.
Ja, akustikblind, weiß ich nicht, ob es das gibt.
Akustiktaub wahrscheinlich.
Ach so, ja.
Auch nicht schlecht.
Ja, deswegen doch, da gibt's auf jeden Fall Leute, die da ist halt einfach, da kannst du vergessen so und bei anderen ist auf jeden Fall Spielraum, da was zu trainieren, logisch.
Ja, aber es gibt glaube ich so alles, was so ein bisschen frei künstlerisch ist, findest du immer Leute, die komplett untalentiert sind auf dem Gebiet. Also wenn du dann siehst zum Beispiel, dass manche gerne tanzen, aber offensichtlich null Rhythmusgefühl haben, das ist halt so. Den kannst du das auch nicht irgendwie beibringen oder kannst nicht irgendwie sagen, so Digga, jetzt hör mal ein bisschen auf den Takt oder so. Sondern es gibt echt ein paar, die sind da komplett resistent.
Boah, Alter, das habe ich neulich jetzt lief die letzte Staffel Doom Patrol. Und da war in der letzten Staffel jetzt auch die eine dabei, oh Mann, wie hieß denn die von Californication, die beim Sex immer verprügelt werden wollte. Oder, nee, verprügelt hat, so. Hier so mit die erste, Madeline Seymour.
Ah.
Oder?
Ja.
Heißt die so?
Ja, Madeline Seymour, genau.
Ja, genau. So, die hat nämlich dann auch bei Doom Patrol mitgespielt in der letzten Staffel und dann gab es eine Musical-Episode. Und dann gab es auch eine Stelle, wo sie halt tanzen musste. Und ich dachte nur so, Alter, was zur Hölle ist das?
War nicht gut?
Ey, ein totes Pferd hat mehr Rhythmus als die, Alter. Das ist wirklich krass. Das sah so schlimm aus.
Okay.
Also doch, es gibt einfach auch Leute, die können sich halt nicht ansatzweise bewegen.
Ja, die gibt's definitiv.
Und dann habe ich wiederum neulich einen Film gesehen, wo Amy Poehler auch eine Menge getanzt hat. Und dann dachte ich so, okay, die kann sich richtig bewegen, ey.
Ja, ist immer ganz interessant, wenn du dir so die Nightshows anguckst bei Jimmy Fallon und so, der macht ja öfter mal diese Auftritte und so und dann hast du so Leute wie Joseph Gordon-Levitt zum Beispiel, der ist richtig gut auf der Bühne. Also er ist, oder hier, wie heißt er hier, Barney Stinson?
MPH, Neil Patrick Harris.
Ach ja, genau, Neil Patrick Harris. Das sind zum Beispiel richtige Rampensäue, Alter. Kannst du musicalmäßig auf die Bühne stellen und
der
ausmachen.
Der hat selber so viel Musical gemacht.
Ja, gut, siehst du.
Das wäre komisch.
Das sieht man zum Beispiel. Also sie singen, tanzen und so, performen und Hammer.
Ja, da waren ja auch hierzulande bei Hugh Jackman dann plötzlich so viele überrascht, wo ich dachte so, Mann, der spielt schon lange am Broadway Musicals.
Ja, klar.
Also da wäre
geht an vielen vorbei
nicht
hier
in
Europa.
Ja.
Aber da gibt's schon ein paar, die talentiert sind. Und dann hast du so, also Russell Crowe zum Beispiel ist so ein Beispiel, was mir einfällt. den haben sie auch im Cast von Les Miserables gehabt und da hörst du schon, okay, der hat sich halt das für die Rolle, so hat er halt geübt, aber so richtig geil ist das nicht, was er macht. Also,
ah, echt? Okay.
Der hat ja auch eine eigene Band, aber das ist halt so...
Noch so ein.
Ja, aber es ist halt eine Rockband, weißt du, so, und dann so mit dem Gitarrenschrammeln und so geht's wahrscheinlich ein bisschen unter, aber...
Muss man nicht singen können, meinst du?
Als er bei Les Miserables so die Klassenstücke da geschmettert hat, so Opernstyle, da dachte ich so, da hat sich haben sich Anne Hathaway und so andere Leutchen aus dem Cast haben sich besser geschlagen.
Ja, das ist ja immer noch ein Film, den ich mal sehen will, weil der fehlt mir noch, weil ich damals schon beeindruckt war, als der bei den Oscars war, weil da war es ja auch Thema, dass das so einer der wenigen oder mir glaube ich auch der einzige Bekannte ist, wo die singen und da aber die Tonspur vom Set genommen wird.
Stimmt,
also dass das nicht nochmal im Studio eingesungen wird.
Ja, du hörst das, wenn die was ziehen und so, dann sind die auch ja, irgendwie angesprengt und so.
Das ist halt der Punkt. Wenn da Bewegung mit drin ist, ist das stimmlich nämlich nochmal was ganz anderes.
Ja.
So gesehen umso krasser, dass sie da Leute genommen haben, die halt nicht irgendwie eine Musical-Ausbildung mitbringen.
Ja. Und der Russell Crowe, der sich halt in den letzten Jahren bewegt, ist halt, wirkt sich stimmlich wahrscheinlich mehr aus als der Gladiator von damals.
Mhm.
Mit 400 Kilo mehr auf den Rippen.
Ja, ist ein bisschen was dazugekommen.
Ist ein bisschen was dazugekommen, ja.
Ja.
Naja. Ah, cool. Jetzt haben wir, sind wir praktisch schon unfreiwillig, haben wir direkt in Filme übergeleitet. Also ist ja nicht so schlecht, die Brücke.
Unfreiwillig, ja.
Ja, weil normalerweise unterhalten wir uns ja am Anfang auch über Zahnärzte und über, weiß nicht, über wie man Werkzeugkasten baut.
Mhm. Hast du denn was Spannendes vom Zahnarzt zu berichten gerade? Oder wie?
Jetzt entfernen wir uns wieder von der Brücke, die wir gerade gebaut haben. Richtiger Banausen-Style. Aber Grüße an Rico, weil der hat uns heute ja informiert, dass er den Feel der Folge praktisch schon am Anfang an dem Vorgeplänkel merkt, ob das lustig sein könnte. Insofern schauen wir.
Meinst du, das ist jetzt der Moment, wo er abschaltet oder wo er sich denkt, boah geil, den Rest muss ich auch noch hören?
Ja, ich glaube, heute schlagen wir uns ganz gut, oder?
Meinst du?
Ja, ja.
Von innen finde ich, ist das immer so schwer zu beurteilen.
Ich finde es auch immer cool, wie organisch das passiert. Also ist ja nicht so, dass wir uns jetzt vor der Episode sagen, jetzt lass mal über Musicals reden.
Ach so, stimmt. Nee, klar.
Oder so, weißt du, oder jetzt hier über dein Krankenhaus drüben, wo du dann irgendwie diese Sachen erzählst, die da passiert sind und so weiter, dazu da eingeliefert worden bist.
Nö, scripten wir nicht
so und sagen jetzt so, lass mal hier anfangen, indem wir über die Oscarverleihung oder sonst was. Na doch, okay, das machen wir schon. Mal sagen, so wir erwähnen jetzt mal die Oscarverleihung oder so. Dummes Beispiel. Aber wenn wir jetzt hier über kaputte Fahrräder reden, dann ist das sehr spontan.
Ja, eben. Das ist nicht gescriptet. Das wäre auch komisch, oder?
Ja, das wäre super komisch.
Wobei mir neulich aufgefallen ist, dass du hin und wieder deine Witze scriptest.
Meine Witze?
Ja. Oder zumindest, weil da halt neulich was schief ging, ist mir das aufgefallen.
Also der Jesferatu-Witz auf jeden Fall war ein Funpick, was ich mal gesehen habe. Habe ich sogar mal in den Supporter-Episoden als Vorschaubild genommen, wo wir ja immer aufrufen nach neuen Losen und so weiter. Das ist jetzt nicht auf meinem
Mist. Ach so, das Bild. Nee, warte mal.
Da siehst du das Jesferatu mit so Daumen hoch und da steht dann darunter so Jesferatu.
Ja, nee, da ging es um die Abkürzung um die Initialen von einem Regisseur und du hast dann...
Nicolas Winding
Refn. Ja, genau.
Ja.
Und du hast dann eben anstatt NWR oder was war's? Nicholas Winding Refn, ne?
Das war die National, die nationale Waffen.
Genau, das nationale Waffenregister.
Waffenregister, genau, ja, genau.
Und da habe ich halt gemerkt, das hast du dir im Vorfeld überlegt.
Aber das war doch kein Witz.
Naja, der Witz ging halt deswegen, es war halt eine Anlehnung. Du wolltest halt sagen, dann ist das nicht das nationale Waffenregister, sondern halt Nicholas Winding Refn. Und das hat halt nicht funktioniert, weil du die Initialen falsch gesagt hast.
Ja, gut, okay, aber das war jetzt nicht als Riesen-Karlauer gedacht, sondern einfach nur so als Einleitung, von wegen, dass das jetzt nicht das
nationale nationale Waffenregister dann eben nicht spontan kam, das hat man daran gemerkt, finde ich.
Ach so, ja, gut.
So, das ist dann der Script-Teil.
Ja, möglich wär's.
Ist doch nicht dramatisch, alles gut. Aber wie wolltest du jetzt die Überleitung, die wir zu Filmen gebracht haben, nutzen? Weil wir haben doch beschlossen, dass ich anfange, oder?
Ja, klar, aber...
Ja, da hätte ich nämlich schon...
Es geht ja um den Übergang zum Vorgeplänkel zu der ersten Filmrezension. Und da haben wir schon über Filme geredet und...
Jetzt sind wir wieder zurückgerudert.
Jetzt sind wir wieder zurückgerudert und waren bei Floskeln. Aber ist fein. Also.
Ja, vor allem für meinen ersten Film hätte ich eigentlich schon viel früher abbiegen müssen, als ich über Pferde gesprochen habe. Wenn es auch nur in einem Nebensatz war.
Hast du einen Pferdefilm dabei?
Ich habe einen Pferdefilm heute.
Hast du endlich diesen Spielberg-Film gesehen mit dem Pferd?
War Horse
heißt der, oder?
Wo es auch ein Musical zu gibt.
Oh Mann, War Horse, das Musical.
Ich habe weder gesehen. Nee, Quatsch.
So zwei Typen in einem Pferdekostüm, echt, ja. Einer hinten, einer vorne.
Boah, Alter, ich habe in meiner ersten Schulaufführung habe ich mal ein Pferd gespielt.
Okay, jetzt die entscheidende Frage. Wo warst du denn? Die vordere Hälfte oder die hintere Hälfte?
Ich war alleine und ich war
da
natürlich auch der Kopf, ja.
Spektakuläres Kostüm gewesen sein.
Ja, hallo, low budget, Alter, was glaubst du denn, was da in der Schule aufgefahren wird?
Hast du das nochmal wiederverwertet für Fasching oder musstest du das wieder abgeben?
Nee, musste ich abgeben.
Ah, musstest du wieder abgeben, okay. Hm.
Das wurde, glaube ich, weiterverwendet.
Tja, kannst du in deine Biografie kannst du auch mal irgendwie das Pferd mit reinnehmen.
Ist auf jeden Fall mein erster Credit.
Hast du in deinem Showreel mit drin? Den Auftritt mit dem Pferd?
Das wurde leider nicht aufgenommen.
Wurde nicht aufgenommen?
Nee.
Niemand hat es aufgenommen?
Nee, Alter.
Das wäre doch geil, wenn du so ein voll professionelles Showreel hast und dazwischen auf einmal irgendwie so eine Grundschulaufführung, du als Pferd. Mit so einem Pfeil.
Ey, ding, gut, ding, ey. Ding. Wenn ich auch einer von, ja genau, der hier hinten rechts das Pferd, das bin ich.
Der Baum.
Naja, ich meine, wenn ich jetzt als Kind auch so den Tony Montana gespielt hätte, wie das Ding, wovon wir es neulich hatten, dann hätte ich das auf jeden Fall auf mein Showreel gepackt.
Ja, super.
Aber
das hat man doch auch bei Rushmore, dass die so Serpico zur Schulaufführung gemacht haben. Das war ich schon auch legendär.
Ja. Naja, aber man versucht beim Showreel ja schon einigermaßen aktuelles Material zu zeigen.
Mhm. Stimmt schon.
Das mit der Schulaufführung ist eine Weile her.
Aber da kann man halt sehen, was für ein krasser Kinderdarsteller du warst. Ich meine, das ist ja auch nicht, kann ja auch nicht schaden.
Ja, ganz krass.
Ja.
Natürlich, mit einer Maske auf dem Kopf und Pferdesounds habe ich gerockt, das Ding.
Voll, ja.
Mhm.
Da wäre ich noch krasse Konkurrenz gewesen zur Schulzeit, ja, als Erwin Lindemann und so.
Ja, das ist eine große Rolle im Vergleich.
Damals, also,
ja, hätte ich einpacken können.
Hätte einpacken können.
Erwin Lindemann habe ich nicht in der Vita.
Siehst du?
Apropos, werde ich gar nicht rezensieren, aber ich habe mir Loriot 100 angeguckt und würde ich jedem ans Herz legen.
Ah, okay.
Der auch nur ansatzweise Loriot-Fan ist, weil man kriegt wirklich abgefahrene Infos zu ihm und seiner Person, mhm, wie er aufgewachsen ist und wie der da gelandet ist und so sein Werdegang.
Super interessant. Also das ist
echt interessant.
Das ist meine Bio. Da würde ich auch mal gerne mehr erfahren.
Ja, dann guck dir das an. Das ist in der ARD-Mediathek und sehenswert.
Cooler Tipp nebenbei.
Ja.
Vielleicht kann ich nochmal Punkte nachreichen zu Deliverance. Beim Sterben ist jeder der Erste, weil mittlerweile ist ja der Podcast schon seit ein paar Tagen raus.
Ja, und ich habe es mir vollständig angesehen.
Jetzt hast du es dir vollständig angesehen. Und wie fandest du es?
Fand ich gut. Und um Alessandro da gerecht zu werden, ich habe natürlich einen Tipp im Kopf gehabt und ich lag richtig.
Lag's richtig?
Ja, Mann.
Okay, cool. Also es ist, ich finde es ganz cool, weil das ist tatsächlich eine Ergänzung zu der Rezension, die wir hier machen und so, weißt du. Insofern, weil wir machen das ja nicht so, dass wir einen Film so 1:1 durchgehen, weißt du, und dann die Szenen sezieren. Ich habe ja mit Absicht dann auch nichts gelesen oder irgendwelche Hintergrundinfos rausgesucht. Und dadurch hat das so ein bisschen so einen anderen Feel und ist dann ganz cool so als zusätzliche Banausen-Rezi. Bin auch gespannt, wenn ihr da mal was aufnehmt. Dann wirst du wahrscheinlich auch nicht die gleichen Funfacts nochmal nachleiern, die wir hier teilweise hatten oder so, wenn der Film schon war.
Nee,
oder so.
Klar.
Das ist dann schon interessant, dass man so ein bisschen anders aufzieht. Und
ja.
Finde ich auch ganz cool, so Szenen dann so durchzugehen. Das so analytisch, das machen wir sonst nicht.
Mhm.
Aber geiler Film, definitiv.
Ja, ne?
War das eine Lücke?
Mhm.
Ja.
Ja, jetzt wolltest du Punkte nachreichen.
Ja, jetzt wollte ich Punkte nachreichen. 9 Punkte von mir. Damit trage ich mich in die Tabelle ein bei Deliverance und Jens hat den, glaube ich, als Auftragsfilm oder als Losfilm damals reingeschmissen.
Mhm.
Nee, muss ja Losfilm gewesen sein, sonst hätte ich den ja auch gesehen.
Ach so, klar.
Und der kann da gerne auch mal reinhören bei Cinema Volante. Grüße an Alessandro und auf seiner Seite haben wir da mit Bild uns connected und haben da ein Stündchen über diesen Film geredet.
Mhm.
Grüße da.
Ja, liebe Grüße an Alessandro. Habt da fein gemacht.
Cool, cool. Ja, hat Spaß gemacht. Das war dann tatsächlich irgendwie der Tag, bevor ich nach Österreich noch gefahren bin, habe ich gesagt, komm, let's do this. Es war dann auch schon ein bisschen, ich glaube, bei wir quatschen über Filme oder so, war das, als wir da waren, irgendwie habe ich ja dann selber so ein bisschen Druck gemacht und habe gesagt, pass auf, diesen Herbst machen wir noch Deliverance und so, weil das haben wir auch schon seit einem Jahr irgendwie geplant und schieben das immer vor und deswegen habe ich da mal irgendwie direkt einen Daumen drauf gelegt und dann habe ich mir den Film angemacht und habe dann alles andere einen Screenshot geschickt und meinte, ich gucke gerade.
Okay.
Und dann wusste er, okay, alles klar, man muss auch die Tage gucken und dann...
Ach, das hattet ihr so lange schon geplant?
Ja, okay. Das war schon eine ganze Weile geplant, weil es ging dann wirklich um die großen Filme und da haben wir mal rausgefunden, dass wir den beide nicht kennen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das für uns beide eine Erstsichtung ist, dann ist das auf jeden Fall mal ein Podcast wert.
Aber das fand ich auch spannend, dass Alessandro den eher so als Film aus der zweiten Reihe wahrgenommen hat, ne? Also, dass das für ihn nicht zu den ganz Großen gehört.
Ja, stimmt, fand ich auch erstaunlich. Also gerade bei Burt Reynolds Vita, wenn du da seine kompletten Filme durchgehst, ist das schon ein ungewöhnliches Ding so. Also
Ja, ja.
Steht da schon davor. Und auch seine Rolle selbst steht ja voll davor. Mhm. Weil eigentlich wird er etabliert als kerniger Burt Reynolds, aber bleibt nicht so, sag ich mal.
Ja.
Schon interessant.
Ja.
Aber gutes Ding, ja. Und das Banjo Battle habe ich ja auch im Soundtrack von Freddy Got Fingered gehört. Insofern, also die Melodie war mir bekannt, aber jetzt habe ich auch mal das Original gesehen, wo dieser bekannte Score dann auch entstanden ist.
Ja, meinst du, man kann da so einen Rückschluss ziehen aus der Anzahl an Referenzen, die es dann nach dem Film gegeben hat, dass das was aussagt darüber, wie groß der Film schlussendlich war, als er rauskam? Schwierig. Weil ich habe mir das nämlich neulich überlegt, auch so ein Film, den ich nie gesehen habe, Wenn der Postmann zweimal klingelt.
Ah, den kennst du noch nicht, okay.
Den kenne ich noch nicht. Aber der ist irgendwie so in der Popkultur verankert, also halt auch dieser Begriff, dass das irgendwie gleichbedeutend mit Sex ist, das weiß jeder, auch wenn er den Film nicht gesehen hat. Das
ist Netflix und Chill der 70er,
ja. Ja, aber war das so ein großer Film überhaupt, dass man den irgendwie damit reinpacken könnte?
Filmgeschichtlich ist der schon bekannt, ja.
Ja eben, er ist wahnsinnig bekannt, aber war der auch irgendwie so erfolgreich oder so, hat er so viele Preise abgeräumt oder sowas, das wüsste ich bei dem gar nicht.
Wüsste ich auch nicht, gute Frage. Also ich wundere mich sowieso bei manchen Filmen, wenn ich dann so die Oscar-Nominierung sehe und denke so, krass, ich wusste nicht, dass dieser Film 7-mal Oscar-nominiert war. Insofern würde mich jetzt auch nicht wundern, dass so ein bekannter Film eben keine Oscar-Nominierung hat.
Ja eben, oftmals ist es ja dann auch so rum und dann frage ich mich aber, warum, also war das so ein krasses Phänomen zu der Zeit, dass sich das so in der Popkultur verankert hat, dass das Jahrzehnte danach immer noch ein Begriff ist. Mhm. Also weißt du, irgendwoher muss das ja kommen, dass das so hängen bleibt.
Ja, gute Frage.
Und da gibt's einfach echt viele Filme, wo ich mich eben stellenweise frag, so.
Hast recht.
Wie kommt das? Und bei dem, ja, ich habe den nie gesehen.
Also ich kennst auch nicht, den? Nee, ja, den kenne ich, den habe ich gesehen tatsächlich mal. Mhm. Und ich fand ja auch interessant im Zuge von Deliverance, dass ich ja in den 80ern zum Beispiel auch aufgewachsen bin mit ganz viel diese Filme, so Mensch gegen Natur, weißt du, irgendwo draußen ausgesetzt, Cliffhanger ist ja so ein Ding, ja. Oder hier dieser Mörderischer Vorsprung hieß der, glaube ich, mit Sidney Poitier und Tom Berenger, wo die sich auch gegenseitig so in der Wildnis jagen. Und die Filme fand ich ja schon alle geil damals. Mhm. Aber ich kannte Deliverance nicht. Und wenn du jetzt Deliverance siehst, ist das so ein bisschen wie Kubrick, genau, als du den damals irgendwie gesehen hast, wo du gesagt hast, Alter, das ist der Urschleim so, weißt du, das ist einfach mal so der Godfather und der ist dir komplett, den hast du nicht gesichtet so, weißt du, nachdem du diese ganzen, den hast du erst gesehen, nachdem du diese ganzen anderen Copycats eigentlich gesehen hast. Und
ja, deswegen finde ich das auch so geil, wenn man dann jetzt heute so alte Filme nachholt, die man halt nie gesehen hat oder auch gegebenenfalls wieder guckt, weil man dann eben auch immer mehr so Referenzen blickt.
Voll.
Jetzt war zum Beispiel in der aktuellen Morningshow-Staffel. Mhm. Da hat Billy Crudup eine Referenz gebracht an Network.
Oh ja.
Und ich habe es so gefeiert, dass ich das verstanden habe, weil er halt einfach, Chip hat eine Aktion gebracht und er hat das hinterher mit Network verglichen. Also er hat die Hauptrolle von Network als Vergleich hergezogen so und ich habe halt sofort geblickt, was er meint. Mhm. Und da hast du halt keine Chance, wenn du Network nicht kennst oder eben den Rollennamen nie gehört hast und so. Das ist ja auch so ein Film, also ich wüsste, glaube ich, wenig Filme, die so oft irgendwie zitiert werden wie Network. Mhm.
Fand ich auch so gut, dass wir neulich bei I'm Thinking of Anything, dass wir halt vorher A Woman Under the Influence gesehen haben.
Ja, eben
das
auch
so. Das hat mir auch komplett der Hintergrund, hätte mir gefehlt, so weißt du, von diesem ganzen Gespräch.
Ja.
Schon alles im Zuge dieses Podcasts, ist schon interessant.
Das wäre auch mal interessant, gibt's vielleicht auf Letterboxd auch eine Liste, wo nur Filme drin sind, die häufig zitiert werden in irgendeiner Form.
Meta-Filme.
Ja. So, also Filme, die halt immer wieder eine Referenz darstellen für irgendwas.
Ja, vielleicht.
Das wäre mal geil. Also auf sowas hätte ich mal Bock. Ja, mal gucken.
Cool.
So, jetzt aber wirklich, ich fange an.
Jetzt
mit einem Film, wo es um Pferde geht.
Gut, ich lausche, weil ich muss diesmal sehr präzise sein bei meinen Punkten raten, weil ich fürchte, meine beiden Projekte wirst du dich nicht so weit verhauen.
Also okay.
Ich weiß ja immer, ob jetzt so Filme bei sind, die schwer zu raten sind oder irgendwelche Serien, aber diesmal fürchte ich, wird es nicht so schwer. Insofern gucken wir mal.
Ja, ich bringe ein Los.
Ein Los?
Ja, Pferdefilm. Los. The Rider.
Ah, The Rider hast du noch offen. Schirm. Ja, ich habe gerade überlegt, sind ja nur noch zwei oder so gewesen.
Den hatte ich noch offen. Und da habe ich ein bisschen gewartet, weil ich meine, dass, also zumindest sah das von außen so aus, als wäre das auch wieder die Sorte Film, wo man so ein bisschen in der Stimmung für sein muss. Das hat primär aber für mich mit der Regisseurin zu tun, weil du ihren ersten Langfilm hier hattest, meine ich. Und
da ging es wahrscheinlich um Native Americans.
Wie? Na, diesen Songs My Brother.
Genau, ja, um das Reservat, richtig. Ja. Ja.
Und bei den Recherchen für diesen Film hat sie den Hauptdarsteller von The Rider kennengelernt.
Okay.
Der hat ihr nämlich damals Reiten beigebracht und dann hat sie sich damals schon gesagt, okay, den Typen muss ich irgendwie in meinen Film einbauen. Und dann hatte dieser Typ einen Unfall und die Geschichte hat sie in diesem Film hier verarbeitet. Und das ist auch was, das wusste ich im Vorfeld nicht, aber es war mir während des Schauens dann relativ schnell klar, weil ich die ganze Zeit dachte, Alter, das können keine Schauspieler sein. Das ist alles so krass echt und das, dieser Lifestyle, wie der hier gezeigt wird, da sind für mich einfach Sachen dabei, die kannst du nicht spielen. Und es war dann auch so. Das sind also alles reale Menschen und deswegen ist das super stark mit Nomadland vergleichbar, wo du ja im Grunde auch nur Frances McDormand als Schauspielerin hast und der Rest der Truppe sind alles Menschen, die genau das leben, was dargestellt wird.
Definitiv auch der viel vom Vorgänger von Songs My Brothers Taught Me, also auch sehr viel Laien und überhaupt keine Profischauspieler, sondern hat definitiv einen authentischen Feel.
Mhm. Ja, und ich meine mich zu erinnern, dass du da eben auch schon erzählt hast, der kommt auch recht ruhig daher und ich glaube, das zieht sich durch all ihre Filme, selbst ihr Ausflug ins MCU würde ich als verhältnismäßig ruhig bezeichnen.
Absolut.
Bei Eternals war dann ja doch auch eher, gerade für Marvel-Verhältnisse, relativ entspanntes Tempo.
Mhm.
Und so ist auch The Rider. Geht eine Stunde 44 und ist eine abgefahrene Geschichte. Es geht um Brady Blackburn. Der ist ein bekannter Rodeo-Reiter und hat eigentlich alles, was er so über Pferde und Reiten weiß, von seinen Eltern gelernt. Das ist einmal Wayne und seine Mutter Mari, die aber schon verstorben ist. Und Wayne hat anscheinend so ein kleineres Alkoholproblem. Jetzt hat Brady eines Tages richtig fiesen Unfall. Und zwar einer von der lebensgefährlichen Sorte. Der wird nämlich vom Pferd abgeworfen und kriegt dann ordentlich eine gegen den Kopf getreten und hat Schädelbruch. Und der Film steigt aber damit ein, dass dieser Unfall ein paar Tage zurückliegt. Er im Krankenhaus ist und sich selbst entlässt.
Mhm.
Warum, wissen wir da nicht. Weil, wie das bei Chloé Jarre so üblich ist, hat das auch hier so ein bisschen dokumentarischen Touch. Es wird nichts groß eingeleitet oder du hast keinen großen Establisher oder so, sondern wir springen hier in die Handlung und sehen Brady, wie er sich mühsam aus seinem Krankenbett da hochstemmt und sich abkabelt und sich selbst entlässt. Und dann zu Hause sich erstmal diesen Verband vom Kopf nimmt und sich dann selber diese Tackernadeln aus dem Kopf zieht.
Boah.
Auch alles sehr schön. Und da ist halt sehr offensichtlich, ja, der hat sich halt einfach zu früh selber entlassen und wie gesagt, man weiß aber nicht so richtig, womit das zu tun hat, aber in Amerika kann man ja schon schwer davon ausgehen, dass das auch einfach finanzielle Gründe hat, weil da ja jeder Tag im Krankenhaus halt einen Arsch voll Geld kostet.
Mhm.
So, jetzt hat er also eine Metallplatte im Kopf eingesetzt bekommen und kriegt vom Arzt aber natürlich auch gesagt, ey, du musst jetzt echt low machen. Ne, bei jeder weiteren Erschütterung kann da echt eine Menge schief gehen und da wurde einfach auch dein Hirn in Betracht gezogen, in Mitleidenschaft gezogen. Das kann böse enden, wenn du da jetzt mit deinem Lifestyle weitermachst. Weil er eben halt wirklich diese Broncos reitet und nebenher noch Pferde trainiert. Und oder halt Pferde einreitet, wenn du so willst. Und zähmt. Und da ist er wohl auch sehr gut, aber man kriegt halt auch so durch das Umfeld mit, dass die leben in so einer, also auch einfach im Niemandsland. Und alle um ihn rum verdienen ihr Geld mit Rodeo-Reiten. Weil das ist auch wirklich die einzige Chance, wie die halt richtig gut an Geld kommen können. Und ansonsten schlägt er sich halt so durch. Ja, und jetzt ist er halt fest entschlossen, so schnell wie möglich wieder aufs sprichwörtliche Pferd zu steigen, um da wieder am Rodeo-Reiten teilnehmen zu können.
Nee.
I would like to see exactly what you did.
Nicht schlecht hier gerade.
Was? Das mit dem sprichwörtlichen Pferd?
Ja.
Ja, bietet sich an bei dem Thema. Ja, und sein Arzt sagt aber eben, hey, eine weitere Kopfverletzung und das kann tödlich enden. Mhm. Und so begleiten wir ihn bei diesem Struggle halt zwischen Vernunft und Leidenschaft. Weil man merkt eben auch, er ist ein Cowboy und das sowieso, also Yellowstone-Fans kommen hier auf ihre Kosten, weil halt hier dieses Image eines Cowboys und dass das halt so der Inbegriff von Männlichkeit ist und dass da sowas wie Schmerzen oder Einschränkungen körperlicher Natur halt völlig nebensächlich sind und auch halt nichts, womit du dich groß befassen darfst. Hm. Das spielt hier eine große Rolle und so sehen wir eben auch so mit seinen Freunden, deswegen meinte ich, das gibt's eine Stelle, wie die halt irgendwie dann abends da so am Feuer sitzen und jeder erzählt so seine Story, wie er abgeworfen wurde und halt wie er sich irgendwie mal krass verletzt hat und so. Und wie die Jungs das spielen, du merkst, die sind Cowboys, Alter. Mhm. Das kriegst du sonst so nicht gespielt. Und gerade auch bei Brady, also mal spätestens, wenn er mit Pferden interagiert, siehst du, was das für ein krasser Typ ist. Ey, der hat ein Gefühl für diese Tiere und der macht Sachen mit denen, wo du denkst, so, okay, nie im Leben hättest du das einem Schauspieler in ein paar Wochen beibringen können.
Ja, klar, glaube ich.
Weil der ein Gespür für die Tiere hat, super geil gemacht, auch wie er sich dann den Pferden nähert und halt die Körpersprache von denen aufnimmt und dann sich entsprechend denen in den Weg stellt und die beruhigt und also wie er mit den Pferden kommuniziert, ist super geil gemacht. Und ich glaube auch gerade für Leute, die selber mal geritten sind, gibt das schon eine Menge zu sehen, wie was er da für ein Crack ist.
Hm. Ja. Irgendwie, ich habe super krassen Respekt vor Pferden. Ne? Mich hat echt die Story geprägt, dass Superman höchstpersönlich bei einem Reitunfall einfach mal komplett querschnittsgelähmt und komplett zum Gemüse geworden ist, Alter, danach. Und danach ich so, Alter, okay, das ist echt nicht,
naja, ich
echt mein, nicht zu unterschätzen.
Du fällst damit unterhalb von 2 Meter runter, landest ja ganz gerne mal auf dem Kopf
ja.
Oder halt auf dem Genick.
Hammerhart.
Und wenn es dumm läuft, tritt dann auch was auf dich rauf und das da kommen halt Kräfte zusammen, das ist schon wirklich krass.
Naja, auch diese Michael Schumacher Sachen, wenn ich sowas höre, so weißt du, habe ich irgendwie auch Respekt vorm Skifahren, auch wenn ich gerne Skifahre. Aber denkst du irgendwie, es kann so leicht was passieren, weißt du, und dann hat das Auswirkungen auf den kompletten Rest deines Lebens. Also ich habe da schon einen riesen Respekt vor diesen Sachen.
Ja gut, aber das kann ja halt auch wirklich bei jedem Sport passieren. Ne?
Ja klar, aber du forcierst es ja irgendwie. Also ich finde ja auch Motorradfahren und so weiter, ich kann das voll verstehen, so dieses Gefühl von Freiheit, aber Alter, du fährst komplett offen mit so einem Ding da durch die Gegend mit hoher Geschwindigkeit. Naja, logisch provozierst du damit ein bisschen Unfälle oder so, weißt du, oder weißt ja, wie viele Unfälle schon passiert sind. Und die Leute, die halt im Auto sitzen, sind ja irgendwie geschützt außenrum. Aber mit einem Motorrad, so geil wie das ist, ist das halt schon noch eine andere Nummer. Und da sage ich mir so, Alter, warum?
Naja, gerade beim Motorradfahren, finde ich, ist das große Problem halt der Straßenverkehr. Ich finde, Motorradfahren im Straßenverkehr ist halt dämlich. Wenn du das auf irgendeiner Rennstrecke machst und so, kann ja relativ wenig passieren.
Ja.
Weil selbst wenn es sich da halt runter, also wenn du da stürzt und so, kann erstmal bisher gut eingepackt.
Ja, gut.
Kann lange nicht so viel passieren, wie wenn du halt von einem LKW mitgenommen bist.
Klar. Aber Straßenverkehr hat wiederum den Vorteil, dass du leichter durchkommst auf dem Motorrad, weißt du? Also du stehst halt nicht im Stau, sondern kannst dich so
durchschlängeln. Ja, aber jetzt mal so, was die Gefährlichkeit angeht von Motorradfahren. Also ich habe leider auch schon, also einen Freund, der ums Leben gekommen ist beim Motorradunfall und andere, die sich aufs Härteste verletzt haben. Also
eben, ja.
Das ist Kacke, Alter.
Ja, logisch. Das ist kacke. Aber du machst halt irgendwie freiwillig, weißt du, so, wenn man das unterm Strich ja, sieht, klar. So, weißt du, du hast selber einen Motorradführerschein gemacht und setzt dich auf so ein Ding drauf. Also, ist schon irgendwie, da setzt bei mir so die Logik ein, dass ich denke,
Du, aber ich denke mir das halt schon bei den meisten Fahrradfahrern in Berlin.
Ja.
Also, die sind auch einfach, so viele von denen, habe ich das Gefühl, die haben einfach einen Todeswunsch, Alter.
Ja.
Fahren die nachts ohne Licht mit Kopfhörern auf, irgendwie so über die Kreuzung, als gäbe es keinen Morgen.
Na, auch so dieses, ja, ich hab Vorfahrt oder ich hab Grün, so, weißt du, ohne jetzt irgendwie auf den Verkehr zu achten, ob die anderen das
und
auch
das
so sehen.
Das finde ich krass, dass ausgerechnet die Fahrradfahrer in Berlin so fahren, als könnten sie nicht verlieren. Dabei bist du auf dem Fahrrad halt egal. Selbst wenn du mit einem Fußgänger zusammen crashst, bist du immer der Verlierer.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Nein. Ja, weird. Aber eben.
Bisschen mitdenken, auch für andere hier, Freunde.
Aber das ist halt das Schöne auch an dem Film. Er zeigt halt, dass das zum einen seine große Leidenschaft ist, zum anderen halt auch das Einzige, was er kann. Weil an einem gewissen Punkt geht es dann halt auch drum, dass er jetzt irgendwie was anderes arbeiten muss, um über die Runden zu kommen, weil er halt gerade nicht aufs Pferd kann. Mhm. Ja, und er hat aber halt keinen Highschool-Abschluss oder sonst irgendwas und so. Der kann halt nichts.
Okay. Der kann halt nichts.
Naja, außer eben das, was er richtig gut kann. Und das ist eben, sind halt Pferde. Und so hat er jetzt eben nach diesem Unfall das große Dilemma, dass er einerseits eigentlich damit aufhören müsste, es aber halt auch das ist, was ihn antreibt im Leben und auch irgendwo das Einzige, was ihn glücklich macht. Und das wird ihm jetzt genommen. Mhm. Und um diesen Struggle geht es hier. Und das Ganze wird stark unterstützt von seinem besten Freund. Also dieses Dilemma wird leider stark unterstützt, weil Lane Scott, sein bester Freund, selber ehemaliger Rodeo-Reiter, der aber einen Unfall hatte, wogegen Bradys Unfall wirklich Kinderfasching ist, weil der ist zum kompletten Pflegefall geworden. Okay, der ist in so einem Elektrorollstuhl, ist nur noch Gemüse, kann nicht mehr sprechen, kann nicht mehr groß kommunizieren, schafft es dann immer so ein paar Handzeichen zu geben, um dem irgendwie was zu buchstabieren. So kommunizieren die. Aber der kann sich auch nur noch mit Mühe und Not selber aufrichten. Der trainiert so ein bisschen mit ihm, hält ihm dann so Zügel hin und dann tun die so, als würde er jetzt auf dem Pferd sitzen und versucht ihn da wieder so ein bisschen physiotherapeutisch irgendwie hochzupäppeln. Aber der Typ ist einfach fucking Gemüse. Und dann gucken die sich zusammen seine alten Highlight-Videos an. Und dann siehst du diesen jungen Typ, wie er auf dem Bullen oder auf dem Pferd reitet und halt 30 Sekunden auf dem Vieh ist und das versucht ihn abzuwerfen ohne Ende und irgendwie so 400 Kilo Vieh und er da drauf, ne, und was das auch für eine krasse Naturgewalt ist und die sich halt dafür feiern, dass sie das können und ist schon auch irgendwo krass, also weil einerseits ist es halt so ein bekloppter Sport, weil es immer lebensgefährlich ist und auf der anderen Seite ist das aber halt ihr Leben. Naja, und es ist spätestens, als dann Lane Scott dazu kam, dachte ich so, Alter, wie zur Hölle haben die das gemacht? Weil ich halt bis dahin immer noch davon ausgegangen bin, irgendwie müssen die das mit Schauspielern geregelt haben. Mhm. Aber auch Lane Scott ist eine reale Person und das ist genau das, weil ich mich dann natürlich so gefragt, wie, Moment mal, haben die einen Typen, der genauso aussieht, dann einfach jetzt, weil auch da diese Behinderung kannst du so auch nicht spielen, wie er es macht.
Okay.
Stellt sich raus, auch er ist ein realer Typ. Der war früher Rodeo-Reiter. Alle Highlight-Videos, die wir sehen, sind echt. Und der Typ hatte genau diesen Unfall und ist jetzt eben in der Pflegeeinrichtung.
Ach, das ist das gleiche Schicksal.
Und der ist wirklich sein bester Freund. Und das ist quasi, also da alles, was wir sehen, das ist im Grunde eine Doku.
Okay, wie krass. Hätte ich mich definitiv auch gefragt an dem Moment.
Und das macht halt so, ja eben, weil du siehst den Typ und merkst halt einfach, der ist durch, Alter. Der wird nie wieder normal gehen können. Der wird nie wieder normal sprechen können.
Scheiße.
Der ist einfach Gemüse. Mhm. Und dann siehst du diese Videos, die sie sich zusammen reinziehen und dir wird echt anders. Also, das ist schon heftig. Ja. Und eben, also sie hat Brady, John Rowe, wie er in echt heißt, im Film heißt die Familie Blackburn, den hat sie eben kennengelernt auf der Vorbereitung, während der Vorbereitung zu Songs My Brother Taught Me und dann hat sie von seinem Unfall mitbekommen und hat dann beschlossen, das Ganze zum Drehbuch zu machen für ihren nächsten Film und halt das auf seiner Geschichte aufzubauen. Und jetzt ist es so, dass Brady auch noch eine Schwester hat, die autistisch ist. Also der Typ wurde schon auch gut gefickt vom Leben. Mhm. So, die ist halt auch echt. Also sowieso, die ganze Familie, die gezeigt wird, ist echt. Also der Vater, die Schwester und Brady, die sind auch wirklich eine Familie. Und die Mutter, wie jetzt im Film erzählt wird, dass sie tot ist, die gibt's in der Realität noch. Die hat die Familie aber recht früh verlassen. Und deswegen wird im Film halt erzählt, dass sie tot ist. Aber ansonsten ist das halt alles real. Und das macht's dann schon irgendwie nochmal eine Ecke krasser.
Harte Nummer.
Ja. Und das hat die Kritik natürlich gefeiert. Also, weil's aber halt auch eine geile Charakterstudie ist, weil du kannst seinen Struggle wahnsinnig gut nachvollziehen. Das ist schon echt cool gemacht.
Aber kein gute Laune-Film offensichtlich.
Nein, natürlich nicht. Aber auch hier, was ich super finde, ist, der schlachtet dieses Drama nicht aus. Also zeigt das einigermaßen beiläufig und setzt sich da nicht groß drauf. Und hat da auf jeden Fall auch so seine Wirkung. Jetzt ja, ist
wahrscheinlich
es aber,
wahrscheinlich wieder relativ nüchtern gedreht. Also so, wenn du meinst, das wirkt so ein bisschen dokumentarisch.
Ja. Der DOP ist der gleiche wie bei Nomadland und auch Eternals.
Kann ich mir genau vorstellen, was da die Bildsprache ist.
Den nimmt sie mit. Ja, und natürlich, du hast, also halt auch hier wieder, das ist halt an realen Orten gedreht natürlich. Also diese Weite der Landschaft und wie er dann mit den Pferden unterwegs ist und so, das macht natürlich eine Menge aus. Haben sie schön eingefangen und das auch immer sehr dankbar mit dem Licht und der Natur und so. Das ist natürlich ein geiles Setting. Jetzt ist halt trotzdem so, weil ich glaube, das habe ich bei Nomadland auch schon kritisiert oder zumindest mal definitiv bei Eternals. Ich finde halt das Erzähltempo, mit dem sie arbeitet, nicht immer optimal. Das ist schon, also diese Längen, die er hat, die spürt man dann schon auch. Mhm. Das könnte man natürlich alles ein bisschen dynamisch erzählen. Ob es dann auch so als Charakterstudie funktionieren würde, weiß ich nicht. Aber nach meinem Geschmack ist es schon, könnte man da das Tempo anziehen. Mhm. Ja, das ist The Rider. Ist auf jeden Fall ein beeindruckender Film. Ich mochte den. Ja. Aber eben, also gibt Abzüge fürs Pacing an der einen oder anderen Stelle.
Okay.
Ja, und so ist das Ganze für 80.000 entstanden. Der Film hat halt einfach ein Budget von 80.000, wo ich mir denke, allein mit den ganzen Pferden, die hier vorkommen und so, also ich will jetzt nicht von Ausbeutung sprechen, aber hier muss es eine Menge Freundschaftsdeals gegeben haben. Mhm. Weil, also das ist ja gerade, um da jetzt mal wieder von Yellowstone zu sprechen, das ist ja mit einer der Gründe, warum Yellowstone auch so teuer ist, weil da halt auch wahnsinnig viele Tiere zum Einsatz kommen, die alle mit entsprechenden Trainern und Tierhändlern und sonst was. Mhm. Das kostet einen Arsch voll Geld. Und hier sind halt die Leute, die gefilmt werden, dadurch, dass die das eh quasi auch machen, ist das anscheinend mit im Deal. Weil für 80.000 würdest du wahrscheinlich sonst, könntest du gerade mal wahrscheinlich einen Drehtag bezahlen.
Für die ist das wahrscheinlich so ein netter Nebenverdienst, der Film Refonier. Dass sie da die Pferde mitgenommen haben und Co. Ja. Und wenn du sagst, es hat sowieso diesen dokumentarischen Touch dann und dass dieses Rodeo-Reiten eigentlich das Lukrativste da ist, freuen die sich natürlich, wenn ein bisschen was in die Kassen kommt.
Bestimmt, ja. Und ich habe dann auch in die Vita geguckt, jetzt von dem Brady John Rowe. Mhm. Der hat, also jetzt hat er wohl noch ein Projekt, wo es aber wieder um Reiten und Pferde geht, aber ansonsten hat er auch nur in Talkshows irgendwie sich selbst halt gespielt oder nicht gespielt, aber hat halt Auftritte. Mhm. In Talkshows, was so gesehen ist, das bisher sein einziger Punkt in der Vita. Mhm. Aber es ist ein sehenswerter Film. Drama und Western steht im Genre und hat natürlich bei Preisverleihungen, also der hat bei Festivals mal so richtig die Runde gemacht. Ne? Es sind insgesamt 25 Preise gewonnen und 57 Nominierungen. Aber das halt in Cannes, Hamburg, Istanbul, Ljubljana, Palm Springs, Athen, Dublin, Reykjavik, Newcastle, also der hat sämtliche Festivals mitgenommen. Mhm. Und aus den 80.000 sind dann fast 3,5 Millionen geworden auf dem Weg. Und ich glaube, das war dann schon auch der Moment, wo Chloe Zhao gerade bei so Arthouse-Publikum ziemlich auf dem Zettel war. Mhm. Und mit Nomadland gab es dann ja auch den Oscar. Also schon ein recht schneller Aufstieg von der Dame. Weil ich meine, ja. Songs My Brothers Taught Me war 2015, dieser hier 2017. Ich glaube, Nomadland war dann auch 2019, oder?
Ja, 1920, ja, also innerhalb sowas. Von 5 Jahren. Und dann kam Marvel.
Und dann kam Marvel, ja.
Definitiv. Und jetzt haben wir die komplette Filmografie im Zuge dieses Podcasts abgehakt.
Ja, also ich müsste nochmal nachgucken, was sonst noch bei ihr in der Vita steht. Aber
bei die 4 aufgezählten haben wir hier gehabt.
Ja.
Von der Frau Zhao.
Mensch, haben wir nichts abgehakt.
Ja, so schnell kann es gehen.
Also ich habe jetzt ihre Vita nicht genau auf dem Schirm, müssen wir nochmal nachgucken.
Vielleicht haben wir irgendeinen vergessen, aber ich glaube, das sind ihre 4 Langfilme.
Okay. Ja.
Aus dem Kopf raus. Ohne Gewehr.
Und dieser Film ist Rated R, wo ich offen gestanden nicht so richtig weiß, warum. Aber ist auch Latte. Jetzt gibt's Punkte. Mhm. 7,4 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 89. Und Letterboxd ist mit einer 4,0 dabei.
Das wird wahrscheinlich dann auf der Narrative List auch drauf sein oder so, kann ich mir vorstellen, der Film.
Das weiß ich nicht.
Bei Letterboxd, das ist ein so ein Kandidat, ist jetzt aber auch nur geschätzt. Ja, was wir noch erwähnen können, ist, dass das Los auf Nils Mist gewachsen ist.
Ja, sorry, das habe ich mir natürlich wieder nicht rausgeschrieben. Warum auch immer, das vergesse ich in meiner Vorbereitung irgendwie immer.
Da hebst du die Lose noch auf, vorbildlich immer, ja. Um das zu wissen. Oktober 2021 reingeworfen. Mhm. Knapp 2 Jahre später. Rezi von Lee.
Ja, danke Nils. Also er schmeißt schon immer sehr interessante Filme rein. Das muss man ihm wirklich lassen.
Das stimmt.
Hast du denn bei ihm auf dem Schirm, ob er die selber auch alle kennt oder ist er auch einer von den Kandidaten?
Das sind schon meistens Herzfilme.
Der uns vorschickt.
Nee, das ist schon, okay. Also Nils ist schon einer, der selten irgendwie Filme reinschmeißt, die er noch nicht gesehen hat. Das ist schon meistens das Filme, die er mag. Und der hat offensichtlich, was wir ja mittlerweile wissen, einen recht anspruchsvollen Geschmack. Also zwischendurch kommt mal so Ratatouille, weißt du, so ein Herzfilm. Mhm. Aber ansonsten, was er uns reinschmeißt, ist ja schon sehr sehr artsy. Mhm. Konntest offensichtlich hier mit dem mehr anfangen als mit Chorus Mickey.
Ach, der war auch von ihm.
Ja, ist auch, ja. Nils, auch ein Nils-Film.
Ja, siehst du, während halt bei so einem Chorus Mickey für mich der Film gefühlt zum Stillstand kommt, ist es hier wirklich so, dass wahrscheinlich durch das Setting braucht es das auch zwischendurch.
Ja, aber Nils hat kein Problem mit Langsamkeit offensichtlich, was so filmische Stoffe angeht. Das findet er gut. Okay.
Ja, jetzt darfst du raten.
Ich tippe auf eine 8.
Das ist richtig.
Cool.
Mensch, kam es etwa rüber, wie ich das gefunden habe?
Ich sag ja, ich muss mir Mühe geben heute.
Okay, Guess gibt sich zum ersten Mal Mühe, jetzt muss ich mich warm anziehen, ja?
Ja, vielleicht höre ich dann zum ersten Mal am Ende der Episode ein Kompliment von dir. Vielleicht.
You are a naughty, naughty boy.
Naughty, dass du sagst, ja.
Das ist immer ein Kompliment für dich, Punkt, oder? Leute.
Dass ich naughty boy bin, ist ein Kompliment, ja.
Nicht?
Ich nehme, was ich kriege. Also
insofern, okay. In manchen Kreisen ist das doch ein Kompliment.
Ja. Kommt drauf an, wer es dir so entgegensagt. Wenn das Scarlett Johansson ist mit einem lassiven Grinsen, dann ist das wahrscheinlich fein für mich.
Das wäre eine Challenge, ja.
Challenge accepted. Alright.
Die Scarlett, ja. So, was hast du geguckt?
Also, ich habe was geguckt. Ich bin natürlich als DJ, als hauptberuflicher DJ, bin ich immer zu begeistern, was so musikalische Stoffe angeht. Und diesmal ist es eine Serie, die ich mir angeguckt habe. Neunfach Emmy nominiert tatsächlich aktuell.
Okay.
Läuft auf Amazon Prime und heißt Daisy Jones and the Six.
Hm. Mhm.
Und wäre lustigerweise fast nicht entstanden. Insofern, diese neunfache Emmy-Nominierung ist ein großes Fragezeichen hinter, weil es gab eine 18-monatige Drehpause in der Pandemie. Das ist eins von den Projekten, die fast irgendwie stillgelegt worden wären während der Pandemie, als die da irgendwie am Dreh waren.
Mhm.
Aber haben es dann letztendlich doch zu Ende gestellt und haben sehr viel des Casting-Prozesses so über Zoom-Calls und Internet machen können, weil da sehr viel Stillstand zu dieser Zeit.
Mhm. Ist leider auch ohne Pandemie immer üblicher geworden.
Stimmt, ja.
Dass man solche Zoom-Calls hat.
Der Casting-Prozess an sich, dass man irgendwo hinfährt, ist ja auch schon sehr selten geworden, oder? Dass man jetzt so irgendwie in so ein Büro fährt und dann
also hat Vor- und Nachteile, ne? Du kannst halt über E-Castings kannst du halt sehr viel mehr Leute sehen und dadurch halt auch eine größere Vorselektion machen.
Mhm.
Aber aus Schauspielersicht ist es, also gibt Schauspieler, die verteufeln das aufs Härteste. Es gibt Schauspieler, die das irgendwie gut finden oder da für sich auch eine Chance drin sehen. Weil du hast natürlich auch, wenn du es halt selber aufnimmst, hast du nicht die gleiche prüfungsähnliche Situation wie in einem Castingstudio, wo
vertraute
du halt...
Vertraute Umgebung zum Beispiel.
Naja, und vor allem, es muss halt sitzen beim ersten Mal. Ne? Oder du hast, also auch wenn du es mehrfach machen kannst, du musst halt an dem Tag, in dem Moment, musst du halt performen.
Mhm.
Und wenn du, warum auch immer, gerade einen schlechten Moment hast, so, dann ist das natürlich super ärgerlich, während du halt beim E-Casting dann sagen kannst, na gut, dann probiere ich es morgen nochmal oder was auch immer.
Mhm.
Dann kannst du es halt so oft aufnehmen, bis du das Gefühl hast, jetzt sieht so aus, dass ich das guten Gewissens hochladen kann.
Na, okay.
Das ist nochmal was anderes. Aber du hast halt bei einem persönlichen, also bei einem Live-Casting auch immer ein persönliches Treffen. Du siehst die Leute vor Ort, du spürst deren Energie, die spüren deine und du kannst einen ganz anderen Eindruck hinterlassen, als wenn du halt nur ein Video von ihr hochlädst.
Hm.
Deswegen, also Vor- und Nachteile, ja.
Das stimmt, ja. Vor- und Nachteile. Du hast gehört von der Serie, gehe ich mal von aus?
Mhm.
Okay, aber noch nicht reingeschaut, oder?
Nein.
Okay, also, hier stecken drei RegisseurInnen hinter. Die werde ich mal auch aufzählen, weil die haben durchaus schon einiges in der Vita. Das ist einmal James Ponsold. Von dem hatte ich hier sogar zwei Filme schon als Rezension hier aus seiner Vita. Das war einmal The Circle mit Tom Hanks, das Ding, mit Emma Watson.
Ja.
Und der zweite heißt The Spectacular Now mit Miles Teller, das Ding.
Ja.
Da hat er Regie geführt bei den beiden. Dann haben wir noch eine junge Dame, die heißt Nzinga Stewart. Und die ist bekannt, weil die früher wirklich eine Menge Hip-Hop-Musikvideos gemacht hat oder so aus der R&B- und Hip-Hop-Szene.
Wie heißt sie mit Vornamen?
Nzinga.
Nzinga.
Nzinga Stewart, von der ist zum Beispiel auch das Musikvideo Gachemani von ODB.
Okay.
Die hat zum Beispiel auch Come on the Light das Video gemacht.
Das heißt, meinst du, sie war zuständig für die Referenzen hier mit, wie hieß er denn? Dolomite.
Wahrscheinlich, ja.
Mhm.
Wahrscheinlich. Und die hat zum Beispiel auch Lumidine, Never Leave You und so. Also schon große Dinger gemacht, die auch definitiv auch Hits geworden sind. Und danach hat die viele Serien gemacht, also für Scandal, Grey's Anatomy, Inventing Anna jetzt zuletzt. Also war sehr viel in Serien unterwegs. Auch James Ponsold übrigens hat neben The Circle und The Spectacular auch für viele Serienfolgen gedreht. Und der dritte im Bunde ist Will Graham, der wiederum, der Regisseur von Movie 43. Und auch wieder Serien ohne Ende, die so in den Streamingdienst unterwegs sind. A League of Their Own, die eine Klasse für sich Serienvariante, da hat er zum Beispiel mehrere Folgen gemacht und so.
Okay.
So, wir haben eine 13-köpfige Truppe von AutorInnen. Die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, aber was vielleicht nicht schlecht oder interessant ist, ist, dass diese Serie auf einem Buch basiert, nämlich von Taylor Jenkins Reid. Und bevor das Buch überhaupt geschrieben wurde, also bevor es überhaupt veröffentlicht worden ist, im Schreibprozess, hat sich Reese Witherspoon mit ihrer Produktionsfirma schon die Rechte gesichert für eine Verfilmung.
Das ist so krass. Ja.
Also die ist hier ausführende Produzentin mit ein paar anderen Leuten.
Mhm.
Und
Amazon hast du gesagt, ne?
Ja, genau. Ja. Das ist eine Amazon-Serie. Und wir haben in der Hauptrolle Sam Claflin, der spielt Billy Dunn. Sam Claflin hatte ich hier in Ein ganzes Jahr, wo er auch dieser, passend zu Christopher Reeve, wo er sich auch, wo er paralysiert in dem Rollstuhl sitzt und dann verliebt sich hier die Targaryen, das Targaryen-Mädel in sie. Wie heißt sie nochmal? Jetzt habe ich wieder den Namen vergessen von ihr. Aus Game of Thrones, Mann. Die Drachen.
Ach so. Wow. Ich stehe voll auf dem Schlauch.
Okay, du auch.
Ja.
Alter, ich
hab das Gesicht vor mir. Das
Emilia Clark.
Danke. Oh mein Gott.
Jetzt kam es gerade. Emilia Clark natürlich. Mhm. Ja. Also diese Rom-Com mit ihm im Rollstuhl und so. Also da fand ich ihn so bäh. Aber der war auch der Typ in The Nightingale, wo ich ihn top fand.
Mhm.
Weil er viel zu gut aussieht für diesen Soldaten da stationiert in Australien. Aber charakterlich halt ein mieser Vergewaltiger und Arschloch war und so. Mhm. Und komplett irgendwie konträr zu seiner charmanten Optik steht und so. Und
ja, finde ich ja immer gut, ja. Wenn sie da mit diesen Kontrasten so ein bisschen spielen. Auch was in Deutschland leider nicht gemacht wird, ey.
Oh Mann. Ja, leider.
Dabei, ich finde gerade bei so Antagonistenrollen bietet sich's halt an, weil es einfach viel bedrohlicher ist, wenn das irgendwie nett verpackt wird.
Definitiv.
Naja.
Aber er ist ein gut aussehender Typ, ist sehr charismatisch und muss auch sein, weil er spielt hier den Frontman von einer Band, die hier halt im Zentrum steht. In dieser Band sind ansonsten noch sein Bruder und zwei andere Boys, die mitträllern und später kommt dann auch noch
einer. Was machen die denn für Mucke?
Na, die machen so halt so, wir sind in den 70s, insofern machen die halt so das, was heute wahrscheinlich auf dem Classic Rock Sender laufen würde. Das, okay. Da kannst du so runtergliedern.
Mhm.
Und es gibt auch eine Vorbildband, die hier Pate stand, aber da komme ich später zu. Auf jeden Fall kommt dann noch eine Keyboarderin dazu. Da stößt dann noch eine britische Keyboarderin dazu. Das hörst du definitiv auch am Akzent, dass die aus Großbritannien kommt. Die wiederum gespielt, Karen heißt sie, von Suki Waterhouse.
Mhm.
Gossip Guest informiert euch darüber, dass sie gerade das Baby von Robert Pattinson bekommt. Die beiden sind schon seit einiger Zeit ein Paar.
Okay.
Und das ist die Keyboarderin. Aber die Serie startet natürlich, wo die in der Garage irgendwie anfangen zu musizieren und wo noch zusammenkommen und wo der Bruder mit dem Frontman auch nicht ganz, sich ganz einig sind, in welche Richtung die Musik gehen soll und sich so ein bisschen, da gibt's schon so die ersten Kabbeleien. Und dann gibt's noch eine parallele Geschichte, weil wir verfolgen nicht nur die Story von diesen Boys in der Band, sondern wir verfolgen auch eine Story von einer Sängerin namens Daisy Jones, die auch ihre Songs schreibt und die so ein bisschen am Hustlen ist, die nicht so richtig so dahinter ist, jetzt Karriere zu machen, aber super talentiert ist. Und diese besagte Daisy Jones, und das ist schon hammerhart, wird gespielt von Riley Keough.
Okay.
Und Riley Keough ist ja, wie wir wissen, die Enkelin von Elvis Presley himself.
Yes.
Und die Enkelin von Elvis Presley, wie krass ist das, spielt ja eine Sängerin in den 70ern, wo sie auch selber singt und so. Und das ist schon... Also man merkt schon, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, weil die kann das definitiv.
Ah ja?
Ja.
Okay.
Und es gibt einen Produzenten hier, Tom Wright spielt den kennen aus Seinfeld und Barbershop und so, ist auch ein Gesicht, was man schon mal öfter gesehen hat in Serien und Filmen. Und der entdeckt die Band und der entdeckt Daisy. Und dann bringt er die Band mit Daisy zusammen, weil er weiß, okay, sie ist genau das, was der Band fehlt und der Band fehlt irgendwie noch eine zusätzliche charismatische Person, die hier vorne steht.
Und so haben wir den Serientitel.
Und so haben wir den Serientitel, richtig. Und das gefällt nicht allen in der Band. Ganz vorne Billy Dunn, die Rolle von Sam Claflin, der ist natürlich nicht cool damit, dass plötzlich jemand von außerhalb kommt und dann seine Songs kritisiert und ihre eigenen Sachen mitbringt und da rumfuscht und irgendwie Texte ändert und so. Und dazu kommt, dass...
Naja, vor allem, es klingt ja so, als würde sie dann die Frontfrau...
Ja, oder, also offiziell ja. natürlich nicht, aber inoffiziell und so vom Typ, wie sie ist. Also mhm. zum Beispiel heißt es so, sie soll zum vierten Song auf die Bühne kommen und sie ist wie auf heißen Kohlen dann in der Bühne und nach dem ersten Song kommt sie halt einfach raus und sagt so, ja, ich bin halt ungeduldig, war ihre Begründung. Und Billy Dunn steht halt vorne so, weißt du, und will da gerade den zweiten Song anstimmen und also ihm wird ständig reingefuscht bei irgendwas.
Mhm. Okay.
Und jetzt kommt erschwerend dazu, dass Daisy Jones sehr, sehr abgefuckt unterwegs ist und sehr impulsiv. Also die hat gegen Drogen nichts einzuwenden, ist immer drauf auf irgendwas, hat mit psychischen Problemen zu kämpfen und ist allgemein ein schwieriger Typ. Und Billy Dunn wiederum hat ein Problem mit Alkohol.
Mhm.
Also das wird natürlich auch noch eine Rolle spielen, dass er einen richtigen Absturz haben wird und dann irgendwie in die Rehab geschickt wird und so. Also das volle Programm. Und wie die Serie jetzt letztendlich konzipiert ist und wie das Ganze verpackt ist, ist, wir erfahren in der ersten Folge schon in Interviewschnipseln von diesen besagten Bandmitgliedern, auch von Daisy Jones und von Billy Dunn und dem Gitarristen und dem Bruder von ihm und so, die sitzen da, offensichtlich gealtert, also 15, 20 Jahre später, ein bisschen ergraut, natürlich dann auch ein bisschen älter geschminkt.
Mhm.
Und die blicken dann zurück.
Okay.
Und du hörst dann immer wieder zwischendurch Kommentare, da war noch alles gut.
Aha.
Oder hier und da haben wir uns noch verstanden oder da hatte ich noch eine hohe Meinung von ihm und so. Und du weißt, okay, das wird nicht gut enden.
Und das ist aber immer wieder?
Immer wieder.
Ah, okay.
Das wird immer wieder eingestreut und du weißt schon in der ersten Folge, dass das nicht gut enden wird mit der Band. Dass das schon von vornherein zum Scheitern verurteilt wird. Und wir betrachten diesen Aufstieg der Band und wissen aber schon, das wird nicht lange gut gehen.
Hm.
Und Timothy Olyphant haben wir hier noch, der spielt den Tourmanager, weil die werden dann richtig groß. Also die werden dann wirklich das Nummer 1 Album in den Staaten und werden riesenkrass in den 70ern und fangen an auf Festivals zu spielen und so. Aber natürlich diese Querelen zwischen denen und dann auch gibt es eine junge Dame, die ich schon mal erwähnt habe, nämlich Camilla Marone, die wunderhübsche Frau, die auch Leonardo DiCaprios Ex ist, die hier zum Beispiel die Freundin von Billy Dunn spielt. Da gibt es natürlich auch ein bisschen eine gewisse Storyline von ihr. Und was noch interessant ist, ist, dass Tom Wright als Produzent auch eine andere junge Dame in New York entdeckt hat. Und die wiederum geht eher so in die Studio 54 Soul Richtung.
Mhm.
Dazu muss man sagen, dass viele von diesen Personen, die hier mitspielen und die eingearbeitet sind in die Story, so wie zum Beispiel Daisy Jones und auch diese Sängerin, die ich gerade erwähnt habe, da hat sich die Serie so ein bisschen an realen Vorbildern orientiert. Also diese Disco-Sängerin zum Beispiel. Genau, diese Disco-Sängerin, da weißt du genau, okay, das ist Donna Summer.
Ah, okay.
Mhm. Weißt du, ist Donna Summer oder Gloria Gaynor, also geht in die Richtung, definitiv. Okay. Du hörst es an der Musik, du hörst es am Auftreten, an den Klamotten.
Mhm.
Daisy Jones wiederum, so von den Klamotten, da merkst du, okay, ist Linda Ronstadt-Style, weißt du, so Cowboy-Stiefel und dann irgendwie so diese Kleider, die du so, weißt du, so mit diesen breiten Ärmeln und so, ja, damit sie halt so ein bisschen hippie-mäßig auf der Bühne abgehen kann und so. Und also die Ausstattung ist großartig. Und das liegt daran, also weil man hier reale Bezüge hat, liegt daran, dass man sich hier schwer an der Geschichte von Fleetwood Mac orientiert hat.
Ach.
Und Daisy Jones spiegelt natürlich auch die Beziehung wieder von Stevie Nicks zu den anderen, zu Mike Fleetwood und Co. Weil die hatten natürlich auch so eine On-Off-Geschichte und waren sich überhaupt nicht grün.
Okay, das wusste ich nicht.
Und haben aber Megaplatten rausgebracht und so. Also das ist schwer an Fleetwood Mac und an der ganzen Geschichte angelehnt.
Cool. Aber offensichtlich war es ein rechte Ding, oder warum haben sie nicht gleich Fleetwood Mac draus gemacht?
Entweder ist es ein rechte Ding oder die wollten halt kein Fleetwood Mac Biopic draus machen.
Mhm.
Weil so können sie sich natürlich die Freiheit nehmen, so ein bisschen sich da anzulehnen.
Ja, gut. Ja.
Aber noch ein paar andere Storylines reinzubringen und dann fragen sich natürlich die Fleetwood Mac Fans, die sämtliche Biografien gelesen haben, so was soll das? Warum ist hier jetzt eine Disco-Sängerin aus New York auf einmal im Start?
Na, okay.
Also, macht Sinn. Und dann hast du 10 Episoden, als ist das Miniseries angelegt und hat auch einen Abschluss am Ende, der sehr emotional daherkommt, kann ich schon mal sagen. Also wenn man sensibel ist, könnte man hier wahrscheinlich die Taschentücher zücken. Eine Folge geht so zwischen 50 und 60 Minuten, so in dem Dreh bewegt sich das immer.
Mhm.
Und ist definitiv eine gute Serie. Also macht eigentlich alles richtig, aber bringt auch nicht viel Neues. Also ist eigentlich.
Hätte ich jetzt gesagt, weil es klingt wahnsinnig generisch, oder? Das ist halt auf dem Papier, gab's das schon 1000 Mal.
Also alles, was du so in Musiker-Biopics schon gesehen hast, so Aufstieg und Fall. Eben. Und dann.
Es ist ja wahnsinnig klassisch, Sex, Drugs und Rock'n'Roll und die damit verbundenen Probleme.
Ist es. Aber es ist gut gespielt, es macht Spaß, die Musik ist cool.
Mhm.
Und auch so die Ausstattung, das 70s-Flavor und so. Und macht schon Spaß.
Also es klingt ja eh, na gut, jetzt könnte man x Beispiele aufzählen, die schon mal sowas in die Richtung gemacht haben. Aber ist das bildsprachlich so ein bisschen wie Vinyl oder wie darf ich mir das vorstellen?
Vinyl ist nicht schlecht als Vergleich.
Ja, okay.
Wenn du jetzt bildsprachlich und klamottenmäßig jetzt eine Referenz ziehen willst, ist das eine gute Geschichte. Und
ja, weil es ist das Erste, was mir so an der ähnlichen Zeit eingefallen ist.
Ja, und interessanterweise behandelt der Vinyl auch den Übergang von diesen 70er Jahre Classic Rock.
Ja, eben.
Und dann sind die in so einer, sind die bei so einem Konzert von so einer Punkband.
Mhm.
Und auf einmal sieht der Gitarrist von Daisy Jones and the Six, auf einmal sieht er so, was noch machbar, wie krass man so Musik aus dem Bauch rausspielen kann, weißt du, wo er so denkt, so, Alter, was machen wir hier eigentlich, was ist denn das für eine Plastikscheiße, die wir hier rausbringen, so, weißt du,
okay.
Und dass die Leute feiern und so, und das hat man ja bei Vinyl auch, dass so Punk letztendlich so diese dreckige Attitüde ohne Proben und einfach drauf losschrammen, dass das teilweise so diese hochpolierten Produktionen abgelöst hat.
Mhm.
Spielt ja auch mitunter eine Rolle, also so ein bisschen so dieser Übergang, in dass das jetzt Dinosaurier sind, dass die Musik halt nicht mehr up-to-date ist. Und unter anderem wird in diesen Interviews, die in der Gegenwart spielen, wird auch gesagt, so von wegen so, ja, wir laufen auf Classic Rock irgendwie, das ist ein komisches Gefühl, so. Ich habe neulich einen Classic Rock-Sender angemacht und da lief unser Song.
Ja, weil das wahrscheinlich damals natürlich auch irgendwie krass was Rebellisches inne hatte, dieser ganze Umbruch und dieses Aufbrechen von Konventionen und so, weil die Musik aus den 50ern und 60ern war ja schon noch ganz klar strukturiert und ne, wie das alles aufgebaut ist. Okay. Ja, klingt gut.
Also nicht besonders überraschend, die Serie, aber in dem, was sie macht und wenn man natürlich diese Art von Serien mag, dann macht die alles richtig.
Mhm.
Dann ist die wirklich toll. Man kann jetzt sagen, dass die Serie konzentriert sich schon auf die Beziehung zwischen Billy Dunn und Daisy. Also so die anderen Bandmitglieder sind ein bisschen Staffage, die kriegen natürlich auch ihre Storylines so links und rechts, aber ist nicht wirklich so, dass da die anderen Bandmitglieder groß Raum kriegen. Der Drummer ist halt so ein bisschen so ein chilliger Typ, weißt du, der gerne mal einen durchzieht und den eigentlich nichts aus der Ruhe bringt. Der ist auch so ein bisschen der Comic Relief, der öfter mal einen Spruch macht und so.
Okay.
Also ein bisschen der Ringo von The Six, kannst du sagen. Und,
aber hat dich das gestört, dass die anderen Charaktere zu kurz kommen?
Naja, wenn du jetzt, also, naja, was heißt gestört? Also, wenn du jetzt mal nach dem Manko suchst, dann ist das schon eine Sache, die auffällt, dass es schon primär um Billy und Daisy geht. Aber die beiden sind natürlich super interessant. Und wie gesagt, also, ey, Elvis Enkelin als Sängerin in der Hauptrolle hier zu besetzen, das ist schon meisterhaft. Das ist schon krass. Also, sie ist ja auch eine gute Schauspielerin, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wenn natürlich, wenn die so lossingt, denkst du, Alter, okay. Das, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wie gesagt.
Ach, echt? Okay,
ja,
geil.
Ist krass. Super talentiert. Und er auch. Also, der hat wohl, hat sich wohl beim Castingprozess hat er sich beworben im Elton John Song und das war wohl eine Komplettkatastrophe. Also, es ging richtig in die Hose gesanglich und dann hat er sich so reingekniet, stimmlich, dass er da in den nächsten Wochen so krass aufgeholt hat, dass er dann auf jeden Fall doch noch besetzt worden ist in der Rolle. Also er meinte, wenn es nur nach dem ersten Casting gegangen wäre, dann hätte er niemals die Rolle bekommen.
Siehst du, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder.
Bei Tagesform und Casting-Situation.
Genau, ja. Naja. Hat Sam Claflin gesagt. Ja, und es gibt natürlich ein einziges großes Album, was Daisy Jones and the Six rausgebracht haben in dieser Serie. Das heißt Aurora. Und dieses fiktive Album von dieser fiktiven Band, das gab es noch nie vorher, schoss in den iTunes-Charts tatsächlich auf Platz 1 hier.
Ach komm.
Ja.
Das ist ja geil.
Das fand ich auch ganz interessant. War Platz 1 in den Albumcharts.
Okay.
Und dann gibt es hier eine Szene, weil wir haben uns neulich mal gefragt, ob es den Viper Room noch gibt.
Mhm.
Es gibt eine Szene in einer abgefuckten Bar, wo die halt auftreten.
Okay.
Und das ist der besagte Viper Room in L.A. Also es gibt ihn noch.
Es gibt ihn noch, schön.
Ja, der steht noch.
Mhm.
Da, wo River Phoenix damals seine letzten Minuten verbracht hat. Ja, und das ist Daisy Jones and the Six. Und ich bin gespannt auf die Emmy-Nominierung, was da hängen bleibt. Also
wofür ist er denn nominiert? Wobei bei 9 Nominierungen klingt es ja nach mehr oder weniger allem.
Ja, wahrscheinlich, also beste Miniseries und so. Ich habe mir jetzt nichts rausgeschrieben.
Ja, wahrscheinlich, klar, beste Serie. Und dann sind wahrscheinlich auch die beiden Figuren, die im Fokus stehen, nominiert. Ja,
kann ich mir vorstellen. Vielleicht noch ein paar Nebendarsteller, also so vielleicht Tom Wright als Produzent, kann ich mir vorstellen, dass der noch eine Nominierung abgreift.
Das ist schon geil, ne? Riley Keough, also zum einen hat die immer sehr interessante Projekte, die sie sich so aussucht.
Mhm.
Und dann haben wir die, glaube ich, auch noch nie schlecht erlebt, oder?
Nee, die ist noch nie schlecht gewesen. Ja, das stimmt. Die macht so artsy Sachen, aber auch so, also wirklich so, hier diesen, den wir bei Wir quatschen über Filme besprochen haben, hier American Honey, hat ja mitgespielt, aber dann auch wieder so Mad Max Fury Road und so. Also schon eine gute Range und immer.
Die
gut,
war bei American Honey dabei? Ich will gerade.
Ja klar, die war die Chefin praktisch, also die immer.
Stimmt. Die Leute ja, immer ja, das, ja, richtig. Ja, du hast recht. Ja. Ja. Ja, genau. Das hat mich auch so an ihre Figur in Zola erinnert.
Ah ja, okay, den habe ich ja nicht gesehen. Ja. Aber Anna Silver Lake natürlich hat sie hier bei mir ein Stein im Brett.
Mhm. Nee, die ist super. Für jeden.
Hm. Ja, so viel zu Daisy Jones and the Six. Bin gespannt und nenne jetzt mal die Punkte von dieser Serie aus dem Jahr 2023.
Okay.
IMDb 8,1. Ich habe keinen Metascore gefunden, aber tatsächlich eine Letterbox-Bewertung, weil Miniseries. Mhm. Und die steht bei 4,1.
Wow.
Ordentlich.
Das ist richtig gut. Hm, ich sag 8,5.
Oha, nee. Das ist eine 7,5 geworden.
Okay.
Ich habe noch mit der 8 geliebäugelt, aber dann doch 7,5, weil es ja dann doch recht generisch war, aber in dem, was sie macht, schon sehr gut.
Mhm. Na gut.
Alright.
Dann ich wieder.
Dann du wieder.
Ich bring schon wieder einen Losfilm.
Dein letztes Los?
Mein letztes Los.
Wenn ich richtig rechne. Richtig. Jetzt hast du aber in der Vergangenheit die Lose, die du irgendwann in den übernächsten Monat geschleppt hast, hast du aber jetzt komplett.
Tja, du.
Komplett wieder gutgestellt hier mit deiner akkuraten Losserie.
Tja, jetzt schuldenfrei. Respekt. Und Spaß dabei. Kannst du mal sehen.
Schuldenfrei, ja. Ich guck dann auch nochmal demnächst meine zwei Lose, die noch offen sind und dann können wir neu ziehen.
Sehr gut.
Cool.
Ja, deswegen jetzt aus dem Jahr 2008. Revanche.
Okay.
Und ich weiß wieder nicht, wer uns den beigetragen hat.
Ich bin mir sehr sicher, dass das Atombomb war.
Okay.
Aber ich guck nochmal nach. Und wäre dann noch ein Film aus seiner Heimat, wenn ich mich nicht täusche?
Ist ein österreichischer Film.
Ja, ist ein österreichischer Film. Insofern habe ich richtig Erinnerung. Atombomb, März 23 dieses Jahr.
Mhm.
Und ließ letztes Los. Ja. Trommelwirbel.
Ja, du, war Oscar nominiert 2009, ne, als bester ausländischer Film.
Okay.
Hat auf der Berlinale 3 Preise gewonnen. Und aber also kein, also so Nebendinger oder also da gibt's so viele Preise, von denen ich noch nie was gehört habe. Man kennt ja immer dann nur so den silbernen oder goldenen Bären und so, aber da gibt's dann noch diesen CICAE Award, Label Europa Cinemas Award heißt der, und dann noch den Femina Film Prize. Also eben diese 3 Preise auf der Berlinale. Dann lief der aber in Tromsø, Chicago, Palm Springs, Undine und Monterrey in Mexiko. Also der hat hier auch auf sämtlichen Festivals irgendwie die Runde gemacht.
Mhm.
Und kommt aus Österreich. Und ist von Götz Spielmann, der hier das Drehbuch geschrieben hat und auch Regie geführt hat.
Kennt man den?
In Österreich kennt man den, ja.
Mhm.
Schon. Und ist schon witzig, was so die Bildsprache angeht von österreichischen Filmen, die über die Grenzen hinaus bekannt sind, weil da so Haneke und Seidel oder jetzt eben auch so ein Götz Spielmann oder wie hieß der Herr, von dem wir jetzt auch der Fuchs gemacht hat dann als nächsten Film, aber wir haben den Film mit Verena Altenberger geguckt. Oder wie hieß sie?
Nee. Achso, war das nicht die Drogensüchtige?
Ja, genau, wo die drogensüchtige Mutter spielt.
Ja, ich komm nicht mehr auf den Titel.
Aber der Regisseur von denen, so, also es ist schon die Bildsprache, die man eben aus Österreich kennt, wenn man nicht in Österreich lebt, die geht dann schon oft in eine ähnliche Richtung, finde ich.
Mhm.
Es hat halt oft was sehr Karges, Reduziertes, oftmals was sehr Statisches und vor allen Dingen langsam Erzähltes. All das trifft auf diesen Film auch zu. Und wir haben ja einen Film, der in den Genren Crime, Drama und Romance daherkommt.
Uiuiui.
Ja, ja. Und er hat in der Hauptrolle einen, den ich sehr mag, weil Johannes Krisch, der spielt hier Alex. Und ich meine, du hast ja die Schalko-Serien immer noch nicht gesehen, ne? So
nee.
Braunschlag, bei Altes Geld war er zum Beispiel eine ziemlich geile Rolle, aber der hat in Freud auch eine durchgehende Rolle gespielt und er hat auch den ein oder anderen Hollywood-Film. Wir haben ihn zum Beispiel in Hidden Life haben wir den gesehen.
Ah ja.
Oder in Aus dem Nichts war er auch dabei, hier in The Fade.
Dann habe ich ihn schon mal gesichtet zumindest.
Definitiv. Der ist auch, also hier noch mit Hahn. Ich kenne den eigentlich, ab einem gewissen Zeitpunkt gab es den nur noch mit Glatze.
Mhm.
Aber hat er wirklich ist ein sehr kantiger Typ so.
Ja, ich habe ja seit dem Braunschlag ja dann auf Netflix hochgeladen, das habe ich mir die auf die Watchlist gepackt.
Insofern. Mhm. Nee, aber ich glaube bei Braunschlag weiß ich gar nicht, ob er da auch dabei war. Könnte aber sein. Aber okay. Er sah also in Österreich ja wirklich große Dinger gemacht, so 63 Credits schon eine ganze Menge gemacht.
Mhm.
Und Johannes Krisch spielt Alex. Und Alex ist ehemaliger Häftling. Der war also im Knast und arbeitet jetzt für so einen Zuhälter, in dem der sich da so Hiwi-mäßig um die täglichen Sachen kümmert, die in dem Job so anfallen. Fährt dann halt Sexworkerin von A nach B oder räumt bei dem im Laden auf oder trägt aus dem Lager irgendwelche Getränkekisten nach oben und ja, macht halt so ein bisschen der Hausmeister für diesen Pimp. Und wir sehen auch recht schnell, dass er mit Tamara zusammen ist. Das ist nämlich eine der Sexworkerinnen, die für diesen Zuhälter arbeitet. Mhm. Gespielt von Irina Potapenko. Die hat für diesen Film hier den Max-Ophüls-Preis gewonnen als Best Young Actress und dann mit 43 Credits auch schon diverse Tatorte und das, was man halt so im deutschsprachigen Raum drehen kann. Mhm. Schon Menge gemacht. Und die spielt eben seine Freundin. Ist in der Figur auch Ukrainerin, spricht also gebrochenes Deutsch, aber die beiden sind schwer verliebt und haben den Plan, in den Süden abzuhauen, auszuwandern nach Ibiza. Er sagt, er hat da einen Kumpel, der einen Laden aufmachen will. Wenn er 80.000 hat, dann kann er bei dem einsteigen. Jetzt hat Tamara aber noch ein paar Schulden an der Backe. Die wollen sie also erst begleichen, um dann irgendwann gemeinsam woanders ein Leben anzufangen. Mhm. Ja, soweit erstmal alles fein. Jetzt ist sie aber natürlich mit ihrem Job nicht so wirklich happy, zumal sie da auch in so einem Hotel einquartiert wurde, was auch der Pimp betreibt. Der hat da halt einfach so kleine Zimmer, wo seine ganzen Nutten untergebracht sind. Und dann kommt er irgendwann an und sagt, du, ich muss mich mit dir unterhalten, kommt dann zu ihr in die Wohnung und ist eh ein sehr sleazy Typ, aber er bietet ihr dann an, dass sie quasi aufsteigt bei ihm im Unternehmen, indem sie nicht mehr im Puff arbeiten muss und da auf der Straße steht, sondern eine eigene Wohnung kriegt für die Kunden, die es gern ein bisschen exklusiver haben. Und vor allem für die Kunden, die halt keinen Bock haben, dass man mitkriegt, dass die im Puff gehen.
Okay.
So, das heißt, die soll dann aus ihrer Wohnung heraus irgendwelche Freier bearbeiten. Und das ist das Angebot. Und sie soll sich das überlegen. Und dann sagt sie ihm aber relativ schnell, dass sie da keinen Bock drauf hat, dass sie lieber mit den anderen Mädels weiter im Bordell arbeitet, dass ihr das sicherer ist und dass sie auf diese eigene Wohnungsnummer und so, das ist hier irgendwie alles nichts. Mhm. Und er aber natürlich, ja was, bist du deppert, verdienst viel mehr. Und dann will sie das aber trotzdem nicht und er findet das schon so ein bisschen, findet das schon ein bisschen sketchy. Ja, und jetzt, weil da der Druck eben ansteigt, beschließen die beiden abzuhauen. So, das heißt, sie packt ihre Koffer, so eine Nacht- und Nebelaktion, verpissen sich die beiden in ein Hotel. Und dann hat Alex den Plan, eine Bank zu überfallen, um mit dem Geld dann eben und Tamara abzuhauen nach Ibiza. Mhm. Jetzt wird parallel zu dieser Handlung, kriegen wir noch vereinzelt Szenen mit von einem anderen Handlungsstrang. Da geht es um Robert und Susanne, die sind ein Ehepaar, die gerne ein Kind hätten. Er arbeitet als Polizist, sie ist Hausfrau und war auch schon mal schwanger, dann haben die das Kind aber verloren, hatten aber schon angefangen, das Kinderzimmer einzurichten im gemeinsamen Haus. Und die wohnen so ein bisschen außerhalb. Also Alex und Tamara, die leben in Wien und Robert und Susanne, die sind eben in einem Vorort, ziemlich auf dem Land, wo auch der Opa von Alex lebt, den er hin und wieder besucht. Der ist halt schon ziemlich in die Jahre gekommen, lebt da auf einem Hof, auf einem Bauernhof, macht da sein Ding und Alex fährt hin und wieder hin, um ihm zu helfen. Wobei der Opa dann schon auch zu verstehen gibt, dass er nicht so oft da ist, wie er es gerne hätte. Also Alex lässt sich da nicht wirklich oft blicken, aber diese Handlung wird eben auch noch etabliert. Und da sehen wir eben, dass Robert Polizist ist und dass Susanne so ihren Struggle hat damit, dass die jetzt eben schon wieder eine Weile versuchen, schwanger zu werden. Und diese Handlungsstränge kreuzen sich natürlich, weil als jetzt Alex auf die Idee kommt, eine Bank zu überfallen, um mit der Kohle in den Süden zu fliehen, hat Tamara tierisch was dagegen. Die sagt, hey, mach das nicht, ich habe ein ungutes Gefühl dabei, da wird was passieren und
doch. War seine Antwort richtig?
Nee, das fällt ein bisschen ausführlicher aus. Er sagt natürlich, okay, kann nichts passieren.
So, ist halt kein Schweizer, ja, ist ein Österreicher.
Ja, ja.
Das ist der Unterschied. Die Schweizer werden ja kürzer angebunden. Doch.
Doch.
Du wirst doch nicht Supporter-Wieso da reinhören, wenn du jetzt Fragezeichen.
Genau, Nosferatu und so.
Ja, Nosferatu und so. Mhm. SupporterInnen wissen wir.
Ja, und jetzt ist der Plan, eben außerhalb von Wien, da in dem Dorf, wo sein Opa lebt, die Bank auszurauben. Und er sagt, da kann nicht viel passieren. Ich marschiere mit der Waffe rein, die ist nicht geladen. Kann mir also schon mal niemand das anhängen, dass ich hier irgendwelche Leute erschieße. Mhm. Und ich bin maskiert, marschiere da rein, die packen mir einen Rucksack voll Geld und wir hauen ab. Kann nichts schief gehen. Also parkt er in einer Seitenstraße sein Auto. Tamara bleibt im Auto auf dem Beifahrersitz und er marschiert in die Bank rein. In der Bank läuft auch alles nach Plan. Mhm. Während er in der Bank ist, kommt Robert zu dem stehenden Auto, unser Polizist. Der ist da halt auf Streife. Sieht sie in dem Auto sitzen, sie gerade am Beten, weil sie halt echt Schiss hat, dass da was schief geht. Mhm. Er klopft an die Scheibe und sagt, sie stehen hier im Halteverbot, sie müssten mal wegfahren. Und sie sagt, mein Freund kommt gleich wieder, der ist nur kurz einkaufen. Und merkt aber, Robert merkt, wie nervös sie ist und dass das halt alles, irgendwas scheint da los zu sein. Mhm. So, und während die beiden sich unterhalten, kommt Alex zurück und sieht aus der Entfernung, dass jetzt ein Polizist an dem Auto steht. Geht kurz zurück hinter die Mauer, überlegt sich, was er macht, setzt sich wieder seine Maske auf, zückt die Waffe und bedroht den Polizisten, sagt, leg dich auf den Boden, leg dich auf den Boden. Der macht das, Alex steigt ins Auto und die fahren weg. In dem Moment, wo die wegfahren, steht Robert wieder auf, zieht seine Waffe und schießt auf den davonfahrenden Wagen.
Okay.
Dabei wird Tamara getroffen. Tödlich.
Oh.
Das realisiert Alex, stellt den Wagen im Wald ab, lässt Tamara da drin und läuft weg. Und findet dann erstmal Unterschlupf auf dem Hof seines Opas. Mhm. Benutzt dann den Vorwand, dass er sich eh um das Holz kümmern wollte, was da klein gehackt werden soll, dass er dann da ein paar Tage abhängt und sich währenddessen halt überlegt, was er jetzt macht. Weil natürlich wird er einerseits gesucht, wobei ihn ja niemand erkannt hat. Mhm. Aber dieser Fall macht natürlich die Runde. Und jetzt hat Alex einerseits das Problem, dass er eben eine tote Freundin hat und gesucht wird, respektive halt nicht so richtig weiß, was er machen soll. Plus eben sich mit diesem Gefühl beschäftigen muss, was jetzt in ihm aufkommt, dass er irgendwie Bock auf Rache hat. Daher halt auch dieser Titel, wobei man den natürlich auch als zweite Chance verstehen könnte, ne? Das sei jetzt mal so dahingestellt. Mhm. Und Robert hat jetzt ein richtiges Problem am Hals, weil der wird jetzt angeklagt, weil er Tamara halt getötet hat.
Und aha, okay.
So, und dann muss das alles untersucht werden. Und so beginnt sein Struggle. Und Alex, weil er dann in der Nähe von dem Haus von Robert und Susanne ist, geht dann auch nachts immer wieder durch den Wald, kurz da aus dem Garten bei denen gucken, was bei denen so läuft. Mhm. Und Susanne ist zu all dem auch noch mit seinem Opa befreundet. Die arbeitet nämlich da noch im Supermarkt, und wo der Opa immer einkauft, und daher kennen die sich. Deswegen geht die auch öfter mal bei ihm auf dem Hof vorbei, um zu gucken, was so ist. Trifft deswegen auch immer wieder auf Alex. Mhm. Das heißt, da gibt es dann auch noch irgendwann ein Verhältnis zwischen den beiden. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie weit ich erzählen soll, weil es geht natürlich dann.
Wie weit bist du jetzt im Film? Also so vom.
Ey, das ist ja der Verlauf. Witz. Also dieser Banküberfall mit dem damit verbundenen Tod von Tamara, das passiert irgendwie bei knapp vor einer Stunde oder so, bei 50 Minuten. Und der Film geht 2 Stunden und 1 Minute. Deswegen ist es alles relativ spät sowieso, bis das überhaupt mal dazu kommt, dass man von diesem Rache, die der Titel vermuten lässt, bis man überhaupt mal an den Punkt kommt.
Okay.
Eigentlich würde ich auch gerne spoilern, aber ich guck mal, vielleicht, also jetzt gucken wir erstmal, wie weit ich komme ohne. Mhm. Ja, weil, Alter, ist das schwierig mit dem Film.
Also grundsätzlich von der Story klingt es interessant, also weil du jetzt sagst, 50 Minuten wird wahrscheinlich vorher viel Character-Building sein und so, da weiß ich halt nicht, wie unterhaltsam das ist, aber so diese Urgeschichte, dass der Banküberfall an sich gut verläuft und dann weiß ich auch nicht, wie das anteilmäßig ist, der Polizist, dass wir seinen Werdegang dann folgen und dann der Werdegang von dem Bankräuber, ob das so 50-50 ist oder ob das nur so ein Nebenstrang ist?
Nee, also es ist schon, wir sehen schon primär Alex.
primär geht es um Angst.
Ja, ja. Also das
hätte ja sein können, dass sich das dann verlagert und dass auf einmal dann der Polizist im Zentrum steht.
Nee, nein, nicht im Zentrum. Das spielt immer noch eine untergeordnete Rolle, aber das wird halt eher so ein bisschen mitbedient, weil jetzt Alex eben über Susanne dann mit dem Gedanken spielt, da eben irgendwie Rache auszuüben. Aber also der Titel ist irreführend, sagen wir es mal so. Mhm. Weil das ist hier kein Rachefilm. Das ist eher eine Charakterstudie, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, sagt man.
Ja. Ich finde, also ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen, weil ich dann über den Metascore mich dann doch so ein bisschen gewundert habe. Aber sowieso, der Film kommt ja überall wahnsinnig gut weg. Mhm. Und dann habe ich mir mal so vom Metascore so ein paar Kritiken durchgelesen, um verstehen zu können, was sie daran so gut finden. Und deswegen kann ich da mal das eine oder andere vorlesen. Also spannend finde ich, was der Boston Globe schreibt, weil das war eine sehr hohe Wertung, die der vergeben hat. Und er schreibt, dass Revanche in diesem Jahr für den fremdsprachigen Oscar nominiert war. Und ein besserer Film ist als die meisten Filme im Hauptrennen. Mhm. Dann schreibt er, das Wort Revanche bedeutet auf Deutsch Rache, aber warten wäre genauso gut gewesen. Und das ist aber positiv, also das führt er als positives Argument auf. Ne? Und für mich ist aber, das bringt's auf den Punkt, aber das ist genau das Negative daran.
Das ist das Problem, okay.
Weil du wartest förmlich drauf, dass der Titel dann auch mal irgendwann umgesetzt wird. Mhm. Und das, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Spoiler ist, aber ich habe vergeblich gewartet.
Okay.
Also weil das, was der Titel vermuten lässt, findet hier nicht statt.
Mhm. Mogelpackung.
So, die New York Post schreibt, die Zufälle mögen für manche zu viel sein, aber wer darüber hinwegsehen kann, wird mit einer spannenden, gut gespielten und scharf fotografierten Charakterstudie belohnt. Mhm. Mit dem Statement habe ich mehrere Probleme. Oder, nein, nicht Probleme, aber es ist irgendwo auch richtig, bis zu einem gewissen Punkt, weil das mit diesen Zufällen, die du hier kaufen musst, das ist nämlich halt wirklich ein Faktor. Weißt du, also nicht nur, dass Robert da zufällig dazukommt, wenn die beiden in einem absoluten Dorf dann mal diese Bank ausrauben und dann natürlich die Situation so enden muss. Natürlich ist dann seine Frau auch noch diejenige, die den Opa von Alex kennt und deswegen bei dem auf dem Hof abhängt. Und weißt du, denn...
Ach so, also der Zufall, damit ist jetzt nicht gemeint, dass der Polizist gerade da Streife läuft und so, das ist wahrscheinlich...
Nein, also die Zufälle, ja, die halt in der Handlung kreiert werden, okay, das ist alles sehr convenient. Mhm. Weißt du, weil natürlich hat Robert dann auch ein Foto immer dabei von der toten Tamara, so, mhm, und natürlich hat Alex auch ein Foto von der toten Tamara bei sich an der Wand hängen und ja, Susanne kennt halt beide und da gibt's, mhm, dann Überschneidungen und so, wo ich mir auch denke, so, Alter, really? Also, es gibt schon den ein oder anderen Move, wo du halt denkst, boah, ja, aber eben, das musst du halt kaufen. Und wie halt die New York Post schreibt, ja, für manchen sind diese kreierten Zufälle zu viel, mhm, und andere können drüber hinwegsehen. Und ich gehöre auf jeden Fall zur ersten Fraktion.
Das, also die Washington Post sieht das als Plus von dem Film?
New York Post.
Achso, die New York Post. Ja. Die sieht das als Plus und hier sagen sie halt, kannst drüber hinwegsehen.
Naja, die sehen das nicht, das mit den Zufällen sehen sie als Plus, weil die sagen, man kann drüber hinwegsehen und dann wird man eben mit einer spannenden und gut gespielten und scharf fotografierten Charakterstudie belohnt. Und ich finde weder, dass das scharf fotografiert ist, mhm, noch, dass das eine spannende Angelegenheit ist. Gut gespielt, ja, mhm, aber spannend und Charakterstudie, das trifft für mich beides nicht zu. Und das hat aber auch viel mit der Bildsprache zu tun, weil die Spannung, also spannend ist der Film für mich zu keinem Zeitpunkt Gegenteil. Alter, du siehst den, es gibt bestimmt 6 oder 7 Szenen, wo wir den beim Holzzerkleinern zugucken. Minutenlang.
Okay.
Und es soll halt erzählen, wie in ihm das immer weiter hochkocht, ne? Dieses Gefühl nach dem Tod von Tamara und was er für ein Struggle hat, damit klarzukommen. Aber Alter, ey, diese fucking Kreissäge und dann ist er da immer wieder am Holztag. Wofür? Also es gibt so viele Sachen, die so redundant sind. Und dann eben diese Konstruktion, die man halt kaufen muss. Und dann eine damit verbundene, wahnsinnig statische Bildsprache. Und da schließt sich jetzt der Kreis eben zu diesen österreichischen Machwerken, die wir so kennen. Und ich finde das, was bei einem Seidel echt gut funktioniert, das geht hier ordentlich schief. Weil du hast halt wirklich kaum Bewegung in der Bildsprache. Mhm. Also heißt, du hast ganz oft einfach statische Einstellungen. Und jetzt musst du dir das so vorstellen, wir sehen das Hotelzimmer, in dem er zum Beispiel, nachdem er das Auto im Wald abgestellt hat mit der toten Tamara, geht er halt da zurück auf den Hof, holt das Auto vom Opa, fährt dann ins Hotel zurück, um die restlichen Sachen abzuholen. Und dann hat er da in dem Hotelzimmer halt einen kleineren Zusammenbruch. Und da findet halt viel, wie vieles anderes auch im Film, findet das dann im Off statt. Das heißt, du hast dann so eine statische Einstellung, wo du irgendwie den Schrank und das Bett siehst und er kommt rein, du siehst ihn so durchs Bild laufen, die Sachen zusammenräumen und dann siehst, wie er wieder aus dem Bild läuft und dann hörst du, dass er im Off den Zusammenbruch hat. Dann kommt er schon auch nochmal wieder ins Bild, aber weißt du, die Einstellung bleibt statisch, die geht da nicht mit.
Verstehe.
Und so hast du ganz oft auch irgendwie in dem Hof von dem Opa irgendwie den Shot durch die offene Tür raus auf die Wiese und dann siehst du halt mal kurz jemanden an der Tür vorbeilaufen und sonst hörst du halt im Off, was passiert, aber die Einstellung bleibt statisch.
Dadurch wirkt das noch tröger.
Boah, Alter, das ist so oft so tröge und diese Nummer mit dem Holzzerkleinern, ich dachte mir ja, wie oft denn noch?
Erzählt dir nicht viel.
Nee, mal so gar nicht.
Das Holzhacken. Mhm.
Ja, und deswegen komme ich jetzt mal zu der dritten Kritik, die ich hier rausgeschrieben habe, oh, weil das bringt
es geht weiter, ja.
Bringt's hier auf den Punkt.
Yeah. Easy me.
Ja, pass auf, der Hollywood Reporter schreibt nämlich, in dieser unspektakulären österreichischen Geschichte von Verbrechen und Strafe verschwören sich Pech und schlechter Sex.
Mhm.
Weil ja, das ist halt dieses Pech, ne? Das sind eben die kreierten Zufälle, die hier am laufenden Band passieren und du denkst so, okay, das ist halt eine sehr konstruierte Handlung. Und für andere ist es aber alles unfassbar real. Also ich habe auf Letterboxd so ein paar Kritiken durchgelesen und da feiern das alle, was das für eine geile Charakterstudie ist und wie real das alles ist. Und ich denke mir nur so, und vor allem wie unerwartet das alles ist, dass man nicht im Vorfeld erraten könnte, wo das hinführt. Und ich denke mir nur so, nee, Alter. Also hier wird so eine Tschechows Waffe nach der anderen. Wirklich, du wirst so drauf gestoßen, dass das, was wir gerade sehen, im späteren Verlauf auch nochmal Rolle spielt. Bestes Beispiel, Robert als Polizist. Als der das erste Mal bei seiner Tätigkeit als Polizist gezeigt wird, sehen wir ihn auf dem Schießstand mit anderen Polizisten. Und er ist gerade dran mit Schießen, gibt 5 Schüsse ab und dann wird diese Schablone wieder zurückgefahren und der Instructor da erklärt ihm, guck mal, hier hast du 4-mal super zentral getroffen und den einen hast du krass verzogen. Da hast du zu schnell abgedrückt, der ist viel zu weit unten raus. Und wir sehen auch so die Einschüsse, ne, alle in einem ähnlichen Bereich und der eine halt so übelst weit runter.
Mhm.
Da weißt du in dem Moment schon, das wird später nochmal zum Einsatz kommen, dass er mal den einen oder anderen Schuss verzieht. Ja, und dann haben wir die Situation beim Banküberfall, dass er, nachdem er da auf dem Boden lag, wieder hochkommt, die Waffe zieht und auf den davonfahrenden Wagen schießt.
Mhm.
Ja, ich hab auf die Reifen gezielt. Ja, und der eine geht aber so, den verzieht er so, dass der nach oben weggeht und halt Tamara von hinten in die Brust trifft oder was.
Ja gut, also den gleichen Zusammenhang hat man jetzt tatsächlich bei Deliverance auch gehabt, in der Rolle von John Voight, weil er ja auch irgendwie so am Anfang beim Jagen, siehst du ja, dass er total nervös ist und dass er sein Ziel nicht trifft. Und das wird ja später nochmal aufgegriffen, als er auf eine lebende Person dann zielt.
Ja.
Also hat man schon einen größeren Film tatsächlich gesehen, diesen Trope.
Das macht's ja nicht besser. Und du hast halt...
Nee, besser macht das ja nicht, ja.
Und du hast hier aber halt wirklich mehrere von diesen Dingern.
Okay.
Dass du halt immer wieder siehst, das wird dann halt, da wird das etabliert und dann wird das natürlich später nochmal eine Rolle spielen.
Mhm.
Und deswegen finde ich, die Leute, die hier behaupten, dass man irgendwie nicht kann kommen sehen, in welche Richtung das geht, da würde ich ein hartes Veto einlegen, Alter. Ich fand das alles sehr erwartbar, was hier passiert.
Okay.
Und dann kommt's aber halt wirklich tröge daher. Und am Anfang war ich echt noch interessiert, wo das hingeht und ich mag ja auch eben Johannes Krisch echt gerne, aber mit diesen ganzen statischen Einstellungen und diese tröge Machart, weißt du, verfolgen wir zum Beispiel auch Robert und Susanne, wie sie da durch den Wald fahren, wo dann später Alex nochmal das Auto abstellen wird. Und dann sind wir hinter dem Auto mit der Kamera und das fährt dann um so eine Kurve rum und dann bleibt die Kamera aber statisch. Das Auto ist aus dem Bild gefahren mit der Kurve und dann bleibt die Kamera da noch. Also gefühlt eine Minute, aber sind wahrscheinlich nur 10 Sekunden, sehen wir dann einfach nur den Wald und hören, wie das Auto wegfährt.
Das ist sowas liebst du
ja. Ja, weil was soll mir das dann noch erzählen, Alter?
Da erinnere mich an deine Reven.
Ja, aber das ist genau das. Was bringt denn das, Alter? Was soll das? Das kreiert bei mir keine Stimmung, das fördert nur Langeweile und das mich nervt. Und das Ganze ohne Score, ne? Also es ist nicht so, als hätten wir hier noch irgendwie was Spannendes, was akustisch dann noch damit dient. Es ist einfach nur dröge.
Mhm.
Be easy, Lee.
Ja, ich habe schon versucht, das alles irgendwie mich da nicht zu sehr nerven zu lassen, aber es war dann halt, es kam einfach wieder hoch, als ich dann mit diesen ganzen Kritiken hier hantiert habe und gesehen habe, wie dieser Film gefeiert wird. Alter, ich dachte mir die ganze Zeit nur so, was habt ihr denn alle? Also, was ist daran so geil?
Mhm. Ich habe gerade mal Letterboxd aufgerufen, wer den gesehen hat. Da sind 7 Leute, die ihn gesehen haben. Mhm. 4 davon haben bewertet. Mhm. Otto hat ihn auch gesehen, ohne Wertung.
Mhm.
Aber von Letterboxd selbst 4,5. Dann, er lacht dich übrigens gerade aus, ja. Er lacht unsere Supporter einfach aus.
Es tut mir leid, Alter.
Was zur Hölle? Das ist kontraproduktiv.
Ey, wirklich? Also
hier.
It's completely outrageous.
Dieser Lee, ey.
Es tut mir leid, wirklich. Der ist auch auf der Criterion Collection. Bitte, ich gönne euch alle, dass ihr diesen Film feiert.
Einer ist auf deiner Seite. Die anderen beiden Kandidaten geben ihm auch 4 Sterne. Und hier unser Kumpel Schucki, der uns auch hört, der ist bei 2,5. Also, der war auch nicht sonderlich unterhalten.
Also, ey du, es ist einfach nicht meine Sorte Film, ne? Also ich bin da wirklich sehr viel eher bei Seidel und Haneke und die erzählen auch langsame Filme.
Ja, ja, klar. Temporeich ist das auch nicht, der Stil.
Aber ich finde gerade bei Seidel, was ja auch fast schon einen dokumentarischen Touch hat, was der macht, da kannst du irgendwie, das sind für mich wirklich, wirklich Charakterstudien, weil da kannst du irgendwie, bist du da so mit drin, dass du greifen kannst, wie diese Leute ticken und hier gibt's so oft eine Situation, wo ich mir denk so, Digga, im Ernst? Also so mit Anlauf beschissen verhalten, was denn los? Ja, ist krass. Also es finde ich wirklich abgefahren, dass dann so Götz Spielmann in einem Zuge mit Seidel und Haneke genannt wird, weil das ist für mich eine ganz andere Liga.
Mhm. Ja. Ich habe noch nichts von ihm gesehen, insofern.
Revanche. Ja, ich glaube, also Erwin und Julia von 91, den kennen, glaube ich, auch einige. Und 2004 hat er Antares gemacht. Das war, glaube ich, auch ein Film, der in der Kritik recht beliebt ist. Ich
finde aber interessant, dass Revanche im Jahre 2009 dann als Auslands-Oscar gegen Bader-Meinhof-Komplex angetreten ist.
Ja.
Also war praktisch Deutschland und Österreich nominiert. Und
da habe ich auch Kritiken gelesen, wo es hieß, das ist der bessere Film als Bader-Meinhof-Komplex.
Was? Das fand ich ja richtig gut.
Bitte, was? Mhm. Das ist
das war mal ein geiler deutscher
Film. Bader-Meinhof-Komplex ist wirklich ein Epos verglichen mit dem Ding hier.
Mhm. Sehe ich auch so. Okay, habe ich ja nichts verpasst.
Ja, du, nee. Das könnte auch
vielleicht ja,
wieder
vielleicht
die Sorte Film sein, wo du das voll feierst. Also ich.
Ja, möglich. Bei Crossroads bin ich froh, dass du den gezogen hast. Hier kann sein. Vielleicht würde ich den mehr feiern. Ich habe keine Ahnung. Die Story finde ich echt ganz, ganz interessant.
Ja. Achso, ich habe noch gar nicht erzählt, wer Robert und Susanne spielen. Das ist einmal Andreas Lust und Ursula Strauß.
Mhm.
Auch eigentlich Leute, bei denen es gut läuft. Jetzt gerade Andreas Lust ist in Ein ganzes Leben dabei, ist auch ein recht aktueller Film. Und Ursula Strauß, die hat zum Beispiel in der deutschen Adaption von der israelischen Serie oder dann auch von der amerikanischen Serie Your Honor, gab es ja eine österreichisch-deutsche Adaption, Euer Ehren. Da hatte sie eine große Rolle und bei Vienna Blatt war sie auch dabei, wo aber, glaube ich, auch Johannes Krisch auch noch dabei war. Also die sind in Österreich schon alle recht gut beschäftigt, die Damen und Herren, die hier mitspielen. Finanziell, also ich habe leider nicht viel rausfinden können. Das, was bei IMDb steht, ist ein Einspiel von 886.000. Also dann wahrscheinlich wieder die Sorte Film, die sich bestenfalls im Arthouse-Kino ein paar Leute angucken. Aber sowas landet dann ja auch gerne mal auf der Criterion Collection. Oder in der Criterion Collection vielmehr.
Ja.
Jetzt kann ich noch Punkte vorlesen.
Oh je, na dann machen wir.
7,5 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 84 und Letterboxd 4,0. Und ich war, sagen wir mal, ein Drittel des Films intrigued. Sehr intrigued. Und dann ging's steil bergab.
I see.
Ja.
Gar nicht mal so leicht.
Ja, denke ich mir.
Ach komm, ich tippe auf eine 4,5.
Oh, du bist sehr nah dran. Ich bin bei 4.
Eine 4, ja. Okay.
Aber bin damit ja anscheinend wirklich ganz unten in unserer Bubble.
Ja, die Minderheit, ja. Aber es ist jetzt auch nicht, also haben nicht allzu viele jetzt hier bewertet. Insofern haben wir jetzt auch nicht wirklich einen Querschnitt.
Ja, aber das ist schon lustig, weil da muss Atom Bomb wirklich einen ganz anderen Filmgeschmack haben, weil also 9 Punkte für diesen Film oder noch mehr gegebenenfalls.
Aber ist geil, dass er uns beide so aus der Reserve lockt, weil ich meine, Atom Bomb ist ja auch derjenige, der Naked Lunch uns auch reingeschmissen hat.
Ach so, ja.
Wo ich ja komplett auf der anderen Seite bin. Ja. Und ey, es ist ein Ritterschlag, ja, von einem der Banausen ausgelacht zu werden, während du dir immer Geld zuschiebst. Also, das erstmal, muss man erstmal bringen.
Ey, wirklich, das ist wirklich ein Ritterschlag. Liebste Grüße nach Österreich.
Liebste Grüße nach Österreich.
Natürlich.
Ja, servus.
Ja, servus. Nein, also ich habe ja gerade eben, der Film mit Verena war ja bei uns hoch im Kurs.
War der auch von Atom Bomb?
Das weiß ich nicht, aber der war auch aus Österreich.
Also, ja, auch ein österreichischer Film, aber ja, nicht von dir.
Deswegen, ich will
auf deinem Mist gewirkt.
Soll jetzt bitte nicht so klingen, als hätte ich pauschal was gegen Österreich, im Gegenteil.
Also, welcher Film definitiv auch von Atom Bomb war, war Die Fälscher. Und der war auch nicht so mega, mega gut bei uns weggekommen.
Ja, das stimmt,
also. Das ist ein anderes
Beispiel. Aber das war zumindest ein Film, wo ich hinterher froh war, den mal gesehen zu haben, weil der war zumindest auch mal so auf meiner Liste. Bei Revanche.
Ich war auch ausgenominiert, oder?
Ja, ich meine. Ja.
Da war doch was.
Krass, ne? So gesehen hat Österreich eigentlich echt eine ganz gute Quote, wenn es um die Oscars geht.
Ja.
Weil Haneke und Co. sind auch irgendwie immer dabei.
Konntest du rausfinden, warum hier der Filmemacher, warum der jetzt irgendwie seit 13 Jahren nichts mehr dreht? Also warum der sich zurückgezogen hat?
Nee, das weiß ich gar nicht. Habe ich aber auch nicht recherchiert. Stimmt, ja, gesehen, hätte man mal machen können. Ja, stimmt, der hat irgendwann aufgehört.
Okay.
Vielleicht zu viele Leute bei seinen Filmen eingeschlafen oder so, ich weiß es nicht.
Ja, letztendlich kann man ja nicht sagen, dass er jetzt unerfolgreich war und deswegen irgendwie jetzt bei Subway arbeitet, sondern
nö.
War halt im Oscar-Rennen, so weißt du.
Klar. Weil das muss auch nichts heißen, ne? Also weil der kommerzielle Erfolg, der schien ja zumindest bei diesem Film ausgeblieben zu sein. Mhm. Deswegen, also wenn der halt nur so Kunst macht, dann konnte er vielleicht einfach nicht davon leben. Mhm. Irgendwann. Tja, Revanche. Irreführende Titel.
Revanche. Gut, Revanche fertig.
Ja.
Dann alle Lose abgehakt, sehr, sehr vorbildlich. Ich habe noch 3 mit meinem aktuellen Los aus diesem Monat. Und werde mich mal ranhalten.
Mhm.
Aber heute nicht. Heute was anderes.
Okay.
Und zwar dachte ich, ich verkürze mir mal die Wartezeit, weil das kann ja ein bisschen dauern, bis jetzt ein neuer Bond in die Kinos kommt. Und es ist ja noch nicht mal ein passender Hauptdarsteller gefunden. Insofern dachte ich, ich verkürze mir die Zeit mit einem alten Bond-Film.
Ach, dachte, du hast dir die dazugehörige Gameshow angeguckt.
Eine Gameshow gab's da?
Jetzt gerade. Amazon müsste gerade rausgekommen sein.
Ach, okay.
Amazon hat doch den MGM-Katalog, ne, mit eingekauft. Vor ein paar Jahren. Und da sind ja eben auch die ganzen Bond-Filme. Deswegen dürfen die jetzt offensichtlich halt auch rechtlich damit machen, was sie wollen.
Okay.
Und die haben jetzt eine Gameshow gemacht, wo die Leute halt Dinge machen müssen, die angelehnt sind an Szenen aus Bond-Filmen.
Ah ja.
Also was, sie müssen dann wahrscheinlich da irgendwelche vermeintlich gefährlichen Dinge à la Bond machen. Und
oder vielleicht rausfinden, wie irgendwelche Gadgets funktionieren oder so, sowas.
Ja. Okay. Und die heißt auch irgendwas mit 007.
Nichts von mitbekommen.
Ach, okay.
Nee, bei mir gibt's tatsächlich einen klassischen Bond-Film.
A Road to a Million heißt das, genau.
Okay.
007, Road to a Million.
Interesting.
Ach, okay. Brian Cox hostet das anscheinend. Zumindest ist der damit drin.
Okay.
9 pairs of everyday people are unleashed on an epic global adventure through a series of Bond-inspired challenges for a shot of winning a life-changing £1 million sogar prize.
Naja. Very British. Würde wahrscheinlich in England da seine Zuseherschaft finden, weil.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das weltweit natürlich, also es ist schon clever irgendwo, ja, ne, eine Gameshow zu machen, die so die Bond-Fans damit reinholt.
Ja, klar.
Ja. Okay, aber das war es offenbar nicht, sondern der nächste Bond.
Nee, es ist also tatsächlich ein Bond-Film. Und zwar aus dem Jahr 1981, das heißt, das ist der erste Bond-Film, der in den 80ern rausgekommen ist und nennt sich In tödlicher Mission. Mhm. Im Original heißt er For Your Eyes Only. wie der gleichnamige Titelsong, der Oscar nominiert wurde, von Sheena Easton. Das ist auch das erste Mal, dass die Sängerin tatsächlich in der Vorspannsequenz so mit eingearbeitet worden ist beim Singen. Da war Sheena Easton dann hübsch genug, die auch selbst einzubauen. Okay. Hat man vorher bei Shirley Bassey und Louis Armstrong noch nicht gemacht. Aber Sheena Easton durfte da sich ein bisschen mitregeln. Mhm. Und der Regisseur des Ganzen war erstmalig John Glenn. Das ist der erste von insgesamt 5 Bond-Filmen, die der Herr inszeniert hat. Und das Drehbuch stammt ebenfalls von einem Bond-erprobten Duo, nämlich Richard Maybaum und Michael G. Wilson. Die haben einige Bond-Scripts geschrieben. Der dritte Credit geht natürlich wie immer an Ian Fleming, den Urautor der Bond-Filme. Mhm. Obwohl das der erste Bond-Film war überhaupt, der nicht nach einem seiner Bücher verfilmt wurde, sondern man Auszüge aus diversen Kurzgeschichten von Ian Fleming genommen hat und daraus eine Story gesponnen hat.
Ach.
Das hat man vorher so auch noch nicht gehabt.
Okay. Ich hätte, glaube ich, bei dem auch nicht gewusst, wie der im Original heißt.
Nee?
Nee, du?
Nee, hätte ich jetzt nicht zuhören können. Also ich weiß, dass es ein Bond-Film, ich weiß, dass es ein Bond-Song ist, For Your Eyes Only, aber ich hätte nicht gewusst, dass es ein Originaltitel ist. Mhm. Aber auch hier wieder, ich kenne oftmals auch nur die deutschen Titel wegen den Covern und wegen Streaming und so. Mhm. Und in dem Moment, wenn die im Fernsehen liefen, liefen ja auch die Bond-Filme oft, da steht ja auch noch James Bond in tödlicher Mission, da steht ja nicht For Your Eyes Only.
Ja, eben.
Ja. Was man noch sagen könnte, die Musik ist von Bill Conti, unser Rocky-Komponist, also auch Name. Und das ist der 5. von insgesamt 7 Bond-Filmen mit Roger Moore als 007.
Ja, die waren ja durchwachsen bis jetzt, so in deiner Wahrnehmung.
Ja, die waren durchwachsen. Und Roger Moore als Bond ist auch nicht mein Favorite Bond, weil was hier, also auch bei dem Film, ich komme gleich noch dazu, aber was hier extrem auffällt, ist, dass die immer so auf so einen Trend aufgesprungen sind und das dann unbedingt in die Bond-Filme einarbeiten
meintest müssen. Du beim letzten auch, ne, mit diesen Martial Arts-Ding und so.
Das war der vorletzte. Der letzte war Moonraker, wo dann Star Wars so ein großer Hit war. Und dann haben die auf einmal so, ja, wir müssen jetzt Bond im Weltraum spielen lassen, weißt du. Und dann das mit dem Kung-Fu natürlich mit dem davor. Ich glaube, es war der Mann mit dem goldenen Colt, fand ich dann auch albern. Jetzt hast du auf einmal so eine Martial Arts-Szene und so. Und hier ist es halt Jaws. Weißt du, der weiße Hai war halt kurz vorher ein großer Hit. Und die Winterolympiade war sehr angesagt. Also die wurde hier auch noch mit eingewurschtelt. Also es ist immer so ein bisschen so ein Trend, der dann so eingearbeitet wird in die Bond-Filme. Mhm. Also annähernd fällt mir noch ein, dass diese Parkour-Geschichte in dem Daniel Craig-Bond-Film war ja schon auch angesagt damals, wo die dann diese Anfangssequenz reingebaut haben. Aber ansonsten bei den späteren Bonds ist mir das nicht so hart aufgefallen wie bei den Roger Moore-Bonds. Also hast du ja nie im Film, hast du irgendwie lauter Referenz an irgendein Zeitkolorit.
Ach doch, mit dem Kalten Krieg und so haben sie das ja schon auch gerne bedient. Also.
Ja, gut, aber das ist ja jetzt kein Trend. Also das ist ja dann so.
Na, jetzt vielleicht ein wenig popkulturell, aber.
Ja, meine ich ja.
Ansonsten schon.
Ja, aber keiner hängt sich Kalte Krieg-Poster an die Wand, aber der weiße Hai und Kung-Fu-Poster und Bruce Lee und so dann schon eher. Weißt du, was ich meine? Also ich meine
schon klar.
Die popkulturellen Referenzen. So zur Handlung. Die Opening-Szene, bevor der Vorspann überhaupt losgeht, ist schon sehr interessant, weil du siehst offensichtlich Blofeld in einem Rollstuhl auf einem Dach sitzen, der mit einer Fernsteuerung irgendwie einen Hubschrauber lenkt, wo Roger Moore als James Bond hinten von diesem Hubschrauber transportiert wird. Und er killt den Piloten dann per Fernbedienung irgendwie. Mhm. Und dieser Helikopter ist dann führerlos.
Aber Bond ist in dem
Helikopter. Bond ist in dem Helikopter hinten und bekommt dann mit, wie der Pilot halt irgendwie aus der Ferne gekillt wird. Und dann fliegt dieser Helikopter auch übers Dach, wo halt Blofeld im Rollstuhl mit seiner weißen Katze auf dem Schoß, darf sich aber nicht Blofeld nennen aus Rechtegründen, weil die waren dann immer noch woanders irgendwie. Das heißt, Blofeld ist zwar, ja, und deswegen ist das nicht offiziell Blofeld, aber du siehst einen Typen mit einer Glatze und einer weißen Katze in einem Rollstuhl, also offensichtlich war er es.
Alter. Okay.
Aber schon spektakulär und dann irgendwann übernimmt Roger Moore die Kontrolle über den Helikopter zurück und fährt dann so übers Dach, dass die Helikopterkufe dann sich so mit dem Rollstuhl praktisch so einhakt.
Oh mein Gott.
Fährt mit Blofeld dann über so ein Fabrikrohr und lässt ihn dann fallen in das Fabrikrohr. Das ist tatsächlich die Anfangssequenz.
Klingt ziemlich cheesy, ehrlich
gesagt. Ist schon ein bisschen albern auf jeden Fall. Mhm. Ja, so, jetzt kommt die Opening-Sequenz, die wir kennen von Bond, übrigens auch mit hier nackten Brüsten und so, ist mir so auch nicht aufgefallen, aber wir sind in den 80ern, da darf man schon ein bisschen mehr zeigen.
War vielleicht auch Trend.
Und jetzt zur eigentlichen Handlung. Das MacGuffin von In tödlicher Mission ist diesmal so ein Dechiffriergerät. Und das war an Bord eines Spionageschiffes, eines britischen, was gesunken ist. Und Bond wird jetzt angesetzt, dieses Dechiffriergerät aufzuspüren, bevor das in die Hände der Feinde kommt. Mhm. Und unter anderem der KGB ist natürlich da auf der Spur, dieses Gerät aufzuspüren. Und dazu tut er sich mit einem sehr schönen Bond-Girl zusammen. Das ist die Griechin Melina, gespielt von Carol Bouquet. Die hatte ich in Gib dem Affen Zucker, in dem Adriano Celentano-Film, war es die weibliche Hauptrolle. Sehr, sehr schön anzusehen. Also grüne Augen, ganz lange braune Haare und so. Und ihre Eltern werden am Anfang des Films ermordet von einem Flugangriff auf deren Yacht, wo die gerade irgendwie drauf sitzen. Mhm. Sie überlebt das Ganze und sind natürlich auf Rache, will natürlich die Handlanger finden, die ihre Eltern auf dem Gewissen hat. Bond zitiert dann Konfuzius und sagt, sie muss sich abkühlen, weil wenn man sich rächen will, dann grab lieber zwei Gräber, eins für dich und eins für den Feind und so. Also das ist tatsächlich ein Konfuzius-Zitat.
Okay.
Aber sie ist Griechin, sie ist leidenschaftlich und sie sagt, diese britische Vorsichtsgelaber, das interessiert sie nicht. Mhm. Sie will Rache nehmen. Und ist auch super interessant, weil dieses Gespräch so von wegen mit diesem, grab lieber zwei Gräber, das findet in einem Hotelzimmer statt. Weil normalerweise wissen wir ja, wie diese Szene endet in einem Bond-Film.
Klar.
Sie haut dann einfach ab.
Ach.
Ja. Sie sagt dann so, ja, du, dein britisches Sklave und so weiter, ihr könnt mich mal. Und dann verlässt sie halt das Zimmer so. Und Bond steht da neben dem Hotelbett, wo ich dachte, okay. Mhm. Normalerweise läuft das immer anders ab. Fand ich schon ganz interessant. Weitere Charaktere in diesem Film sind unter anderem ein Herr, der sich Columbo nennt. Der wird gespielt von Topol. Den hatte ich hier in Antefka. Fiddler on the Roof als Hauptrolle. Mhm. Und mit dem muss Bond auch zusammenarbeiten, um dieses Dechiffriergerät zu finden. Und Bond lernt im Laufe des Films auch, das habe ich hier erwähnt, auch den Trainer der jungen Winterspiel-Olympionikin Bibi kennen. Die ist offensichtlich, also so vom Verhalten wirkt die halt wie 14, wie so eine aufgedrehte Schülerin. Ist aber offensichtlich sehr, sehr heiß auf den alten Herrn Bond, auf den Moore. Und baggert ihn auch sehr offensiv an, aber er lässt sie dann auch eher abschmettern. Die liegt dann später auch in seinem Hotelzimmer drin. Und da gibt es dann tatsächlich eine Sequenz, wo ich auch denke, Willy Bogner soll ja hier wieder ein bisschen zum Vorschein kommen, weil die Winterolympiade war damals ja angesagt. So in den 70er, Anfang 80er.
Wann war denn Fire and Ice nochmal?
Fire and Ice war auch 84, 85. Ja, Willy Bogner hatte in den 80ern auch nochmal so einen richtig...
Da gab es schon echt einen Hype, eine Zeit lang. Ja,
ja. Und dann dieses Feuereis und Dosenbier und wie sie alle hießen.
Das war viel später, oder?
Ja, klar, aber das waren ja... waren ja schon diese Skifahrerfilme, diese Wintersportfilme,
ja, da gibt's halt die das ein bisschen bedienen. Ne?
Und dann hat man so ein bisschen so eine alberne Winterolympiade-Sequenz, wo Bond halt gejagt wird und dann wirklich alles bedient wird. Also er wird halt über so eine Eisfläche gejagt, wo gerade so ein Eishockeyspiel stattfindet. Dann fährt er mit einem Motorrad in so eine Bobrennbahn rein, weißt du? Wo er dann irgendwie, also so eine Sache. So. Da werden wirklich sämtliche Pisten und am Ende landet er dann auf dieser Skirampe, da, auf dieser Skispringerrampe ganz oben so. Ich denke so, jetzt hat man wirklich sämtliche Sportarten, die irgendwie bei der Winterolympiade bedient werden, hat man die auch noch
gesponsert vom Olympischen Komitee.
Voll, ja.
Okay, aber mit einem Motorrad in einen Eiskanal klingt erstmal schon recht spektakulär.
Ja, ist es auch.
Also das ist eine ganz coole Sequenz. Klingt das nicht ohne.
Aber so unterm Strich ist das schon so, dass ich denke so, Alter, okay. Es fällt halt auf, wenn die vierte Sportart dann irgendwie ins Bild kommt, wo du denkst so, okay, jetzt sind wir in der Eishockeyhalle auf einmal.
Ja, klar.
Was soll das? Ja, und der besagte Trainer dieser jungen Dame, Bibi, der hat natürlich eventuell auch hier Dreck am Stecken und könnte eventuell einer von den Antagonisten sein. Mhm. Filmdebüt übrigens von Charles Dance hier. Als einer der Henchmen, also das ist ein erstes Langfilmdebüt zumindest. Und wir sind primär in Südeuropa unterwegs. Das heißt, dieser Film spielt hauptsächlich in Italien und hört, auf Korfu.
Ach.
Also eine Menge hier ist tatsächlich auf der griechischen Insel Korfu, was sich hier zuträgt. Mhm. Und ich sag mal so, mal abgesehen von diesen etwas albernen Szenen, also hat man hier schon ganz okay in Bond. Also er hat einen Bodycount von 54. Da gibt es so ein paar Szenen, die sind recht ruppig unterwegs. Das ist eine Szene, wo halt so ein Auto so halb über der Klippe hängt und du hast halt den Bösewicht halt in dem Auto und Roger Moore steht halt vor dem Auto und kickt das Auto halt runter. Gibt dem Auto halt so einen Kick, dass er halt irgendwie, dass er so seinen Gegner eliminiert. Und Roger Moore ist ja eher so der Gentleman-Bond gewesen.
Ja.
Und das schon ein Moment, wo du sagst so, geht eher so in Richtung Sean Connery und Daniel Craig. Schon ungewöhnlich für seinen Typ. Mhm. Ja, und das ist so for your eyes only. Also ich habe schlechtere gesehen, aber ich habe auch schon bessere Bond-Filme gesehen und Roger Moore ist halt nicht mein Favorite. Der ist halt, du merkst halt hier auch schon, dass er, erst mit 45 Jahren ist er, glaube ich, Bond geworden. Damit ist er der Älteste, der irgendwie eingestiegen ist in die Bond-Geschichte. Und hier ist er halt schon seit einigen Jahren unterwegs und mit Mitte 50 oder Ende 50 oder wie alt er war, merkst du schon so, ist halt nicht mehr. Also er hängt hier, er macht, hier gibt es so eine Mission Impossible Sequenz, wo er halt nur eine Felswand hängt, so wie Steven Seagal. Die ist halt schon recht spannend inszeniert, aber du siehst halt irgendwie, dass der nicht mehr so hundertprozentig in Form ist und dass viele Szenen halt auch gedoubelt worden sind und so natürlich aus Versicherungsgründen, aber irgendwie wurde hier nicht so getrickst, dass du das oft auch nicht sehen konntest, sondern du wurdest halt teilweise mit der Nase drauf gestoßen.
Ja, das ist natürlich doof.
Ja.
Okay.
Und eine von den Damen, die Bond hier flachlegen durfte, die er in einem Casino kennengelernt hat, ist die Schauspielerin Cassandra Harris. Die spielt nämlich die Liesel. Mhm. Und Liesel ist eine von Bonds Oberung, wie gesagt. Und die brachte ihren Ehemann zum Set. Und der heißt Pierce Brosnan.
Ach was.
Ja. Die waren damals verheiratet. Pierce Brosnan war hier ein paar Tage tatsächlich am Drehort unterwegs bei Bond. Machte auch die Bekanntschaft mit Albert Broccoli und hat ihm so die Hände geschüttelt und war so ein bisschen Foreshadowing auf den zukünftigen Bond. Fand ich schon auch interessant.
Naja, vor allem für mich ja so der eigentliche Gentleman Bond, den ich aber halt auch leider immer irgendwie am lamesten fand.
Ja, ja, irgendwie schon. Da haben sie es auch übertrieben mit den Gadgets. Also da war ja wirklich mit diesem unsichtbaren Auto und so, wo ich gesagt habe, jetzt übertreibt doch nichts. Also war ja immer schon mal so ein explodierender Kugelschreiber und so, fand ich ja ganz cool. Aber bei Brosnan hat der teilweise, also haben die da teilweise irgendwie mit Gadgets ausgestattet, wo ich gesagt, okay, das ist
ja. Aber da hatte ich auch das Gefühl, dass das eben so ein Phänomen der Zeit war, weil da hattest du ja auch diese Batman-Filme, die aufkamen, wo es ja auch ganz schnell mal um irgendwelche Gadgets ging und so. Ja, das war irgendwie.
Aber Bond ist auch halt kein Batman. Ja, ein bisschen die Zeit ist es schon, aber die hatte auch, also der hat auch spektakuläre Szenen. Ich glaube, diese Öffnungssequenz an diesem Staudamm, wo er sich so Bungee-Jumping-mäßig da runterstürzt.
Goldeneye.
Ja. Goldeneye war das, oder? Mhm. Also der war, das war eine starke, das war ein, der hat schon auch seine starken Momente.
Da war ich mal, der ist ja in der Schweiz.
Ach, in der Schweiz
dieser
ist
Staudamm,
das?
Dieser Staudamm,
okay.
Ja, das ist ein bisschen Pilgerort natürlich auch für so Filmtouristen. Ja, ja, eben, da gab es schon ein paar spektakuläre Shots, aber halt eher als Bond irgendwie.
Aber gut, er ist halt dieser Gentleman-Bond wie Roger Moore. Das ist halt eine Liga. Du hast halt einmal die Gentleman-Bonds, da würde ich halt die beiden runterpacken. Ja. Und dann hast du halt so die Randale-Bonds. Das sind halt Timothy Dalton, Sean Connery und Daniel Craig.
Und wo ist George Lazenby?
Ah, George Lazenby ist irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Der ist ja halt nicht so richtig Gentleman, aber der ist halt schon auch so ein bisschen kernig.
Also ja, ja, voll.
Der ist irgendwie Mix. Hm. Ja, von dem hätte ich auch gerne mehr gesehen. Also sowas nicht.
Ja, der geht wahrscheinlich einigen so.
Ja. Und ein Funfact kann ich noch erwähnen, dieser Film rettete United Artists vor dem Bankrott tatsächlich, weil die hatten direkt davor mit Heaven's Gate einen der massivsten Flops der Filmgeschichte gelandet, haben riesen Minus gemacht und dadurch, dass dieser Bond-Film hier aus 28 Millionen 55 Millionen eingespielt hat, das ist auch ein Witz, wenn du die heutigen Einspielergebnisse siehst.
Voll lächerlich. Ja, aber auch das Budget, ne? Also klar.
Ja, genau. Aber zumindest hat man dann United Artists über Wasser halten können mit dem und noch so zwei, drei anderen Hits. Und dann haben die sich noch gerettet, haben die noch die Kurve gekriegt. Also Heaven's Gate hätte die fast den Bankrott getrieben.
Und der Film hat den Arsch gerettet, Mensch.
Ja, unter anderem dieser James Bond Film, Tödliche Mission. Mhm. Aus dem Jahr 81, geht 127 Minuten, auch so ein bisschen normale Länge für so einen Bond Film, rund 2 Stunden. Und ja, ist cool.
Ist cool, sagt er.
Ja, ist cool. Hab schon schlechtere Bonds. Also hier, der Mann mit dem goldenen Colt, glaube ich, war das, den fand ich ziemlich lächerlich. Mhm. Der hier geht wiederum klar. Du hast eine ganz coole Unterwassersequenz. Da, wie gesagt, besagte Jaws-Szene, die dann plötzlich reinkommt, wo du denkst so, war wohl im Trend damals. Mhm. Aber grundsätzlich sind die Szenen und die Stunts schon ganz cool. Was die Anfangssequenz dann mit Blofeld soll, das hat doch überhaupt nichts, also der spielt im Rest des Films null Rolle.
Ja, vielleicht mussten sie den abfrühstücken wegen des Teils davor oder so.
Ich weiß nicht, wann Blofeld, das war ja noch ein Sean Connery Bond, wo Blofeld dann gespielt wurde. Und das war tatsächlich auch sein letzter, obwohl es ja nicht mal ein offizieller Auftritt von Blofeld war, war das sein letzter Auftritt, bis dann Christoph Waltz ihn gespielt hat. Da ist Blofeld erst zurückgekehrt. Das heißt,
ja.
Man hatte.
Ja, aber siehst du, vielleicht haben sie so, mussten sie noch irgendwie das Ende von Blofeld erzählen.
Vielleicht, ja.
Wobei das wäre ausgesprochen unspektakulär.
Also man hat sich offen gehalten, hier den Nachfolger von Roger Moore so ein bisschen reinzubringen, weil es gibt am Anfang auch eine Szene, wo er am Grab von seiner verstorbenen Frau steht. Mhm. Und damit wollte man so einleiten, dass es sein kann, dass es vielleicht Bonds letztes Kapitel ist, aber es sollten noch zwei Filme folgen.
Ach stimmt, das war der Bond, wo seine Frau erschossen wird, das war auch Roger Moore, ne?
Genau, ja. Das war Roger Moore.
Ja, okay.
Das war ja das erste Mal, was man überhaupt gehört hat, dass Bond verheiratet war.
Ja, ja, eben. Mhm. Aber ging ja nicht lange.
Kurzzeitig war in der Vorplanung noch eine Überlegung bei, dass man Beißer wieder zurückholt, der zweimal im Roger Moore-Film, das ist ja der einzige Antagonist, der nochmal wiederkommen durfte. Und da haben wir überlegt, ob man den jetzt noch ein drittes Mal holt nach Moonraker.
Ja, warte mal, war nicht der Typ mit dem Hut auch? Kam der nicht auch wieder?
Nee.
Nicht? Okay.
Nee. Also Beißer war tatsächlich der einzige, jetzt wenn du jetzt Blofeld außen vor nimmst, der dann von einem anderen Schauspieler gespielt worden ist, ist Beißer der einzige hier, Richard Kiel, der wiederkommen durfte.
Okay.
Nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle, aber ich glaube es zu wissen.
Wüsstest du denn noch, was so dein erster Bond-Film war, den du mal im Kino gesehen hast?
Im Kino?
Mhm.
Das muss ein Pierce Brosnan-Bond gewesen sein, tatsächlich. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den, also auf keinen Fall Roger Moore-Bond und Timothy Dalton, wüsste ich, glaube ich, wenn ich da einen im Kino gesehen hätte. Könnte sein. Könnte ich jetzt nicht den Daumen rauflegen. Also entweder war es ein Timothy Dalton-Bond oder es war tatsächlich ein Brosnan-Bond, Ende 90.
License to Kill war Timothy Dalton, ne?
Ja, License to Kill und Haupt des Todes.
Hm. Aber dem bin ich mir nicht sicher. Nein.
War ja auch so ein Randale-Bond.
Ja.
Das ist in tödlicher Mission aus dem Jahr 81 und ich komme zu den Punkten. IMDb 6,7, Metascore 54, Letterboxd 3,1. Wahrscheinlich nicht die beste Bond-Bewertung.
Ja.
Der ist auch so, wenn du so, ich habe mal so verschiedene Bond-Rankings aufgerufen, so, die ich halt gefunden habe.
Mhm.
Da ist der halt von den 26 oder 27 Filmen oder wie viel das waren, ist der halt mal so bei 15, 16 so in dem Dreh.
Okay. Naja, aber du hast es ja auch so gesagt, ne? Du hast schon schlechtere gesehen und es gibt deutlich bessere, also.
Ich gehe da konform mit.
Ich bin trotzdem ziemlich am Schwanken jetzt.
Mhm.
Zwischen 6,5 und 7 und entscheide mich für 7. Bin ja mal wieder positiv gestimmt heute.
Altersmüll, ja. 7.
Ah, sind es die 7?
Ja, sehr sind gut. Die 7.
Okay. Cool, cool, cool.
Das ist richtig.
Wunderbar. Ja, Mensch, heute wieder ein breites Spektrum an Filmen.
Total. Jetzt zu etwas ganz anderem.
Ja, jetzt zu etwas ganz anderem. Und es ist kein Monty Python-Film.
Nee.
Aber wir müssen im Vorfeld raten, weil Auftragsfilm war Oscar. Vom Regen in die Traufe, wie er auf Deutsch noch zusätzlich heißt.
Mhm.
Oscar im Original aus dem Jahr 91 von John Landis und wir müssen Punkte raten.
Ja, Grüße an unseren Kumpel Alessandro. Unser Kollaborateur hat uns hier diesen Film beigesteuert.
Mhm.
Und das ist dein Auftragsfilm, der jetzt kommt.
Ja.
Ja, wer fängt an mit Raten?
Na, du liegst vorne, ich würde vorschlagen, du fängst an.
Ich lieg vorne, okay. Mhm. Ich habe mir eine Zahl ausgedacht.
Na dann.
Und die lautet 5,5.
5,5?
Mhm.
Okay. Ich sag 6.
Okay.
Huiuiui. Und ich habe ja angekündigt, dass ich mir den Französischen noch angucken möchte.
Ja.
Habe ich auch noch geschafft.
Hast du geschafft?
Da habe ich mir noch angeguckt und dachte dann aber, das ist so ähnlich, dass so, es völlig sinnfrei ist, den separat zu besprechen.
Okay, wollte nicht separat rezensieren, aber kann zumindest ein paar Parallelen hier ziehen.
Ne, es ist exakt die gleiche Geschichte, nur dass es halt nicht 1931 spielt, sondern eben jetzt.
Die haben halt so ein bisschen dieses Mafia-Szenario mit reingenommen, mit Gangstern und so. Aber schon ganz, also ganz cool, dass man so ein anderes Setting nimmt halt.
Habe ich null verstanden.
Ja?
Also jetzt erst recht, als ich mir dann eben den Französischen noch angeguckt habe, warum?
Naja, damit man es nicht so richtig, damit man es eben nicht 1:1 kopiert, sondern noch so ein...
Ja, aber das ist doch Quatsch, weil das die Tatsache, dass... Ja gut, die ganze Nummer mit den Polizisten haben sie hier halt mit reingenommen, aber das...
Naja, auch so, also dass es halt Gangster sind und weißt du, und diese Szene mit dem Brathähnchen und so mit dem Hähnchenschenkel beim Louis de Funès Original waren ja jetzt nicht wirklich große Knarren involviert oder irgendwelche Securities und so, da wären schon ein paar Witze flöten gegangen.
Ja, Witze. So.
Ja.
Ja. Gucken wir mal, wie witzig das war.
Ja, das wieder steht auf einem anderen Blatt.
Ja.
Ja, kommen wir zu Oscar.
Also, wir sind im Jahr 1931 und es geht um Angelo Provolone, der im Verlauf des Films seinen Namen in bestimmt 10 verschiedenen Varianten zu hören bekommt. Er wird trotzdem von allen...
Provolone und Provolone, ja, je nachdem, welcher Schauspieler
wirklich,
da gerade unterwegs ist.
Ich dachte, was hat denn der Regisseur gesoffen, Alter? Hat der Lack geschnüffelt oder was zur Hölle?
Aber es ist realistisch, weil Dein Name wird ja auch nicht identisch ausgesprochen von allen Menschen, die du begegnest. Also insofern, manche machen es falsch, manche machen es richtig.
Naja, aber es ist doch schwierig, weil es ja schon auch erzählt wird, dass er voll der berüchtigte, berühmte Typ ist.
Mhm.
Und dann spricht aber jeder Dahergelaufene seinen Namen anders aus. Und das Schöne ist, er hat auch mit keinem ein Problem. Also, weißt du, so sind nicht so, als würde er mal korrigieren und sagen so und so, sondern die Leute, auch vor allem ausgerechnet Leute, die anscheinend täglich mit ihm interagieren, sprechen seinen Namen alle unterschiedlich aus, aber ist völlig egal.
Ja gut, ist aber auch nicht so wichtig für den Film, finde ich. Also ist
ja, was eins der Probleme, die sich für mich im Verlauf des Films häuften.
Okay.
Er wird von allen Snaps genannt, das ist so sein Spitzname, und zu Beginn des Films sehen wir ihn am Sterbebett seines Vaters, der kurz davor ist abzunibbeln und ihm noch ein Versprechen aus den Rippen leiert, weil er ist Gangster. Und sein Vater sagt, er soll endlich ein ehrlicher Mann werden und ihm jetzt versprechen, dass er nie wieder mit kriminellen Dingen sein Geld verdienen wird und dass er ein honest man wird. Nach ein paar Ohrfeigen gibt er ihm das Versprechen.
Also nicht er gibt seinem sterbenden Vater die Ohrfeigen, das können wir verraten, glaube ich.
Ja, ja, nee, der sterbende Vater in Form von Kirk Douglas haut hier Snaps ein paar Mal aufs Maul und dann wird versprochen, dass er zukünftig auf ehrliche Weise sein Geld verdienen wird und er möchte Banker werden. Mhm. Also Welt des Verbrechens verlassen und jetzt Geschäftsmann. Und weil er eben als Banker aber auch dann sich anders ausdrücken muss und sich anders anziehen muss und so, gibt es dann einen Coach, der eben sprachlich die Sache ein bisschen näher bringt. Und dann gibt es eben auch Leute, die ihm die dazugehörigen Anzüge schneidern sollen. Und so steigen wir dann ein in die Handlung in seiner Mansion.
Mhm.
Wo er früh morgens aus dem Bett geklingelt wird und ein sehr junger, aufgebrachter Typ kommt und sagt, es geht um Leben und Tod, und ihm dann erzählt, dass er, warte, womit steigt er ein? Also steigt er nicht gleich mit seiner Tochter ein, sondern das erste Angebot, was er macht, wo er sagt, es geht um Leben und Tod, ist das mit dem Geld, oder?
Ja, ja, um die finanzielle Lage und um die Steuern.
Ja, genau. Also er sagt,
Die Buchhaltung, darum.
Dieser Angestellte von ihm, Vincent Spano spielt hier Anthony Rossano, der kommt eben an und sagt, ich muss ganz dringend mehr Geld verdienen, weil das, was ich aktuell verdiene, reicht nicht. Und ist natürlich Snaps tierisch aufgewacht und sagt, dafür holst du mich aus dem Bett, sonst hast du sie noch alle, und ist halt schon total wütend auf ihn. Und es geht aber immer weiter, weil er sagt, ich muss mehr Geld verdienen, weil ich möchte eine junge Frau heiraten und die ist von zu Hause halt einen sehr hohen Lebensstandard gewohnt und deswegen muss ich mich da anpassen, und um ihr das Leben auch weiterhin so bieten zu können, brauche ich halt ein höheres Gehalt, sonst wird das nichts mit der Heirat. Mhm. Dann stellt sich raus, die Dame, um die es geht, ist wohl die Tochter von Snaps. Die möchte er heiraten und muss deswegen mehr Geld verdienen. Ja, und dann geht das Problem los, weil wie viel darf man jetzt verraten? Das finde ich ein bisschen tricky.
Naja, das ist ja noch alles. Das gehört ja noch alles zu den ersten 20, 30 Minuten. Also.
Ja, aber das Problem mit seiner Tochter ist ja dann auch noch eine andere Tochter.
Ist ein kleiner Twist, ja.
Ja, und deswegen, wie viel darf man da jetzt erzählen?
Spoiler-Kapitel für Oscar. Heute alle Filme umgangen mit ohne Spoiler-Kapitel.
Ja, ich will ja niemandem diesen Film verderben.
Jetzt
aber
kommt Oscar.
Ich weiß halt nicht, wie weit man da, weil es wird natürlich am Ende eine lustige Verwechslungskomödie.
Ich wusste, dass das kommt. Auf die Formulierung habe ich nur gewartet.
Logisch, Alter.
Verwechslungskomödie.
Ist doch klar, bietet sich tierisch an bei dem Film.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, wie weit man erzählen soll. Aber ich glaube, was man noch erzählen kann, ist...
Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler wäre, wenn du jetzt...
Ja, jedenfalls will halt Anthony will die Tochter heiraten. Mhm. Das ist aber eigentlich nicht die Tochter von Snaps und seiner Frau. Die will nämlich einen anderen heiraten. Die wurde nämlich irgendwie, hat mit dem Chauffeur angebandelt, der rausgeschmissen wurde, der dann später halt auch noch eine Rolle spielen wird. Und
ja,
so
die Tochter ist ein bisschen promiskuitiv unterwegs, ja.
Ja, ja. Und so gibt's dann halt irgendwann mehrere Töchter und mehrere Liebhaber und mehrere Hochzeiten, die stattfinden sollen.
Mhm.
Und das Ganze wird halt noch untermalt von der Polizei, die Snaps beschattet, weil die es partout nicht wahrhaben wollen, dass er jetzt sein Verbrecherdasein aufgegeben hat, um Banker zu werden. Und so vermuten die halt hinter jedem, der in dieses Haus rein und wieder rausmarschiert, irgendwie potenzielles kriminelles Ding.
Mhm.
Ja. Würdest du noch weitererzählen inhaltlich oder wie?
Nee, innerlich ist das vollkommen okay.
Okay. Ja, und das Ganze basiert eben ursprünglich auf dem Theaterstück Oscar. Das wurde 58 geschrieben und dann 67 zum Film in Frankreich und jetzt eben 91 die amerikanische Adaption. Deswegen haben wir hier halt auch Claude Manier als Autor gelistet und Michael Barry und Jim Mulholland, die schon zusammen auch für Bad Boys verantwortlich waren, dann im späteren Verlauf, die haben hier das Drehbuch geschrieben und John Landis hat eben Regie geführt.
Also, dass es auf einem Theaterstück basiert, merkt man hier, glaube ich, in jeder Pore und in jeder Minute. Das hat so ein bisschen was von diesen Boulevardkomödien, die du auf der Bühne irgendwie wahrscheinlich dann aufführen kannst. Weil das ist ja hauptsächlich ist der Schauplatz des Hauses, weißt du, der Menschen von dem Gangster, von Snaps. Und auch der Louis der Finesse spielen, da rennt der eigentlich nur im Haus rauf und runter. Also merkst richtig, okay, ist definitiv so abgefilmte Bühne.
Ja. Naja, wobei eben das ist schon nochmal ein bisschen anderes Set, finde ich, weil das Haus im französischen Film finde ich ja ziemlich flashig. Und
ist auch ein bisschen Charakter für sich.
Ja, oder? Eben. Naja, weil es da so ein paar Designelemente gibt, die natürlich auch krass der Zeit geschuldet sind. Das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes ist als jetzt hier 1931, aber ich finde sowieso auch die Inszenierung und vor allem, wie die mit den Dialogen hantiert haben, ist ein krasser Unterschied zwischen dem Remake und dem französischen Original. Weil hier werden einzelne Lines und vermeintliche Witze krass ausgestellt. Und ich fand's super irritierend, weil ich stellenweise das Gefühl hatte, dass die Schnittpausen drin gelassen haben. Also weißt du, manchmal wirst du von der Regie gebeten, bei irgendwelchen Sätzen davor eine Schnittpause zu lassen. Was dann manchmal so eine authentische Reaktion halt echt tricky macht, weil du quasi wartest und dann sollst du spontan reagieren, aber halt mit der Pause davor.
Okay.
Damit halt, ne, manchmal braucht man das, damit man sich nicht ins Wort fällt und besser geschnitten werden kann und so.
Verstehe.
Und die sind hier, für mich fühlt sich das so an, als wären die hier alle mit drin. Weil du voll oft irgendwie hast du was und jemand sagt was und die Replik ist dann halt wirklich mit so einem Beat dazwischen, wo du irgendwie das Gefühl hast, da ist eine halbe Sekunde zu viel. So, warum kommt die Reaktion nicht organisch, sondern es ist so ausgestellt alles. Und das ist wirklich ein krasser Unterschied zum französischen Film. Da fließt das alles ineinander und hier ist immer wieder diese Zäsur dazwischen. Das wirkt so, dadurch fand ich halt auch Mörder viel nicht lustig. Im Gegenteil.
Also das Timing. Also,
Ja.
Der
gerade, ich finde gerade bei Comedy ist halt Timing so wichtig und hier funktioniert das für mich nicht.
Okay.
Wie ging's dir da?
Naja, ich gehe wahrscheinlich nicht ganz so hart ins Gericht mit dem Film, weil ich mag einige Beteiligte. Ich finde Sylvester Stallone hat schon ein gewisses komödiantisches Talent, aber er misst sich natürlich mit einem der größten französischen Komiker aller Zeiten und da geht er baden. Also so die Wutausbrüche von De Finesse sind einfach mal eine andere Liga als Stallone, der hier ab und zu ausrastet. Ja. Aber ich glaube schon, dass er Spaß hatte hier bei dem Dreh und dass für ihn eine coole Abwechslung war, mal irgendwie noch Comedy mitzuspielen neben.
Ja, bestimmt.
Stopp aber und meine so Mami schießt und so.
Ja, aber den habe ich lustiger in Erinnerung.
Den habe ich nie gesehen. Also ich kannte beide nicht. Insofern habe ich seine Ausflüge ins Comedy-Fach selten gesehen. Aber ich glaube, der hatte mal Bock auf die Rolle. Das hat man. Und ich finde ihn ganz cool so in diesen Anzügen und so. Also macht schon was her. Und ich finde dieses Gangster-Szenario fand ich schon ganz witzig, weil ich meine, Chess Palminteri spielt ja auch eher in ernsthaften Mafia-Rollen, aber ich glaube, 9 von 10 seiner Filmrollen sind immer irgendwelche Mafiosi gewesen. Aber eine blutjunge Marisa Tomei natürlich, die Tochter von ihm spielt und seine Freundin wird gespielt von Ornella Muti. Das wiederum zwei weibliche Casting-Highlights, die ich mir sehr gerne angeguckt habe.
Altersunterschied 9 Jahre, wo ich auch dachte, ja. Really? Das ist die Mutter? Okay.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen Stretch.
Ey, ist schon mit Stallone ein Stretch. Ne, also weil er Jahrgang 46, sie Jahrgang 64, da hätte er schon auch wirklich direkt loslegen müssen.
Zum Glück hat er das bei Expendables nicht mehr gemacht, also das hat er dann abgelegt gehabt.
Da ist dann die Freundin irgendwie jünger als Marisa Tomei jetzt, also das ist schon ein Witz. Naja.
Ja, und dann auch Donna Mesh als Vater und so, als Priester, ist ja auch ein großer Name aus Cocoon und Die Glücksritter und auch den.
Ja.
Die hatten auch schon ein paar Filme aus
Tim Curry, Alter. Also,
Tim Curry, ja, ganz vergessen, klar.
Kurtwood Smith ist hier auch mal wieder dabei.
Stimmt,
in letzter Zeit irgendwie auch öfter.
Ja, spielt den Kopf.
Vincent Spano, Alter, ganz ehrlich, ist ein schlechter Schauspieler. Echt auffällig. Aber ich habe, also ich meine ganz ehrlich, wenn du den Film mal als Maßstab nimmst, da würde man auch nie im Leben auf die Idee kommen, dass Marisa Tomei irgendwas kann. Weil das ist ja ist wirklich unterirdisch, wie die hier spielt. Also es ist Fremdschämen und Cringe auf höchstem Niveau. Ihre Weinattacken, boah, ist das ekelhaft, Alter.
Ja, das ist schon, so das meine ich ja mit diesem Boulevardtheater. Das ist schon alles sehr laut und überdreht und total überzogen. Die spielen ja alle wirklich, wie du mal so schön sagst, für die letzte Reihe. Und das ist so dieses theatralische Schauspiel. Aber es ist halt eine von diesen Comedies, wo es halt, wo halt das Schauspiel halt nicht sehr subtil ist, sondern wo die halt alle irgendwie drüber sind. Vor allen Dingen ist krass, weil mein Vetter Vinny war doch auch irgendwie 93 oder so. Mhm. Also 2 Jahre später hat sie einen Oscar kassiert.
Da hat sie einen Oscar bekommen, ja. Ja. Und das ist auch, also zumindest in meiner Erinnerung, kein Vergleich zu dem hier.
Ja, ja. Ich glaube auch nicht, dass Alessandro erwartet hat, dass das jetzt hier die Mega-Komödie ist. Und ich glaube auch nicht, dass er den so sieht, sondern ich glaube, dass das so ein Film ist, wo man halt so ein bisschen Spaß haben kann. Und
ja, aber gerade als Italiener würde ich mich hier permanent auf den Chips getreten fühlen. Weil
das ist seine nationale Art, dass ihm die...
Naja, weil also nicht nur, was hier die Aussprache, das ist ja eh immer abenteuerlich in Hollywood-Filmen, aber dann ist es ja auch so sinnfrei, dass hier die ganze Familie mit italienischem Akzent untereinander Englisch spricht.
Naja, ich glaube, er guckt die synchronisierten Versionen.
Ach so.
Deswegen hat er diesen Fehlerquotienten nicht bei sich, weil ich glaube, er guckt die Synchro.
Weil, also zu 80% sind ja die Leute, die hier ein- und ausgehen, auch Italiener. Warum sprechen die untereinander nicht Italienisch? Sprechen stattdessen alle mit einem bekloppten Akzent, ja, und dann eben sprechen sie aber auch die Namen alle unterschiedlich aus und es ist halt also Mörder sinnfrei irgendwie.
Aber ist jetzt für eine Comedy auch, erwartest du da jetzt ein bisschen, also ist dein Anspruch jetzt vielleicht auch ein bisschen zu hoch? Jetzt, wenn du schon die Namen aussprechen so und das Schauspiel hier bemängelst, also klar, dann kannst du wenig mit dem Film anfangen, aber ist jetzt für mich kein, also bei einem anspruchsvollen Oscar-Drama, da würde ich das...
Comedy ist komplett über Schauspiel hinwegsehen, also ich muss ja trotzdem irgendwie kaufen, das Ding, weißt du?
Nee, weil die Charaktere sind ja total unrealistisch geschrieben. Also so den Charakter von seiner Tochter, von Marisa Tomei, das ist für mich eine Filmfigur. Also ist für mich keine realistische Verkörperung von dieser Tochter.
Ja, aber ganz ehrlich, so, wenn sich jetzt eine Marisa Tomei so weinend wie in diesem Film hier in die Fußgängerzone stellt, dann schmeißt der niemanden Euro zu, sondern die wird bei der nächstbesten Gelegenheit eingeliefert.
Ja, klar. Naja, diese Liebesgeschichte mit Tim Curry ist ja wohl auch komplett an den Haaren herbeigezogen. Also das sind alles Sachen so,
ja,
die sind nicht besonders glaubhaft.
Aber guck mal, Tim Curry fällt hier positiv auf, wie er spielt. Mhm. Weil er macht das nicht drüber und das ist auch groß angelegt, was er spielt.
Ja. Ja, das stimmt.
Ich finde zum Beispiel auch die beiden Finuccis, finde ich gut.
Ja, da haben wir doch hier Martin Ferrero aus Jurassic Park.
Ja.
Den Finanzier kurz danach wieder.
Das ist für mich tatsächlich auch eine der wenig wirklich lustigen Szenen. Dieses, also klar, gab's halt auch schon 1000 Mal, ne?
Noch eine lustige Verwechslungskomödienstelle, ja? Dass die beiden so für Killer gehalten werden.
Ja, eben. Also, das ist für mich die Highlight-Szene in dem Film. Mhm.
Ja, super. We done that. Mhm. We done him, haben sie gesagt.
Und vor allem, wie stolz sie dann das Foto zeigen aus der Zeitung. So, ja. Look at our work.
Ja. Und der so, oh.
Ja. Ja, aber auch da wieder dann die Reaktion von Vincent Sveno halt maßlos drüber, schlecht getimed und ja, alles, klar. Also.
Pff. Ja, der war nicht sonderlich talentiert, aber da das Schauspiel ja generell drüber war, wie gesagt, hat mich das jetzt nicht sonderlich gestört. Also ist jetzt kein Megafilm, aber so zwischendurch hat man schon ab und zu ein paar Lacher und ein bisschen Spaß und ja, die Szene mit der Hähnchenkeule, weil ihm alle Waffen abgenommen hat und so, das fand ich schon auch ganz witzig und so diese ein bisschen so nackte Kanone-Szene, wo ihn dann entwaffnet hat, so das haben sie dann auch...
It's like disarming Germany.
Genau, it's like disarming Germany. Das haben die dann so in die Länge gezogen, dass es dann auch irgendwie ganz witzig war.
Ja, witzig. Aber ich dachte an dem Moment auch an nackte Kanone und dachte, warum war das so lustig in nackte Kanone? Weil hier ist es voll lame.
Mhm. Ja, weil es nicht durchgängig der Humor ist. Weißt du,
hier wahrscheinlich, wäre
das so. Das ist ja nicht der Humor, der hier komplett bedient wird.
Ja, ey, und dann, also Ornella Muti halt auch maßlos drüber. Ich fand hier wirklich vieles schlimm.
Hm. Ja, die war schon auch sehr plakativ böse.
Mhm.
Oha, da habe ich dich ja fast zu hoch eingesiedelt hier.
Ich fand ja noch Peter Riegert, der sah ja da seinen Hiwi gespielt hat, den fand ich auch noch besser als die anderen.
Ja. Ja, im Grunde genommen haben die alle gespielt, als wäre das so eine so ein bisschen Bauerntheateraufführung hier. Kurtwood Smith war ja auch komplett drüber,
ja,
als Police-Chef. Naja, okay.
Ja, war nicht so meins. Fand den auch zu lang dafür, für das, was der ist. Das ist eine Stunde 49. Die hätte er nicht gebraucht.
Also es war jetzt kein Badewannenfilm, aber wenn es ein Badewannenfilm gewesen wäre, wäre der okay gewesen. Also hätte ich schon schlimmere gesehen.
Mhm.
Das ist so einer aus der Sorte.
Okay.
Kann man sich mal ein bisschen berieseln lassen. Ja. Fand ich jetzt nicht allzu tragisch, aber sicher kein Meisterwerk. Hat alles haben wir wahrscheinlich auch nicht erwartet.
Okay. Na, klingt so, als wäre ich mit meinem Tipp da ja noch in einer anständigen Gegend.
Ja, bist du.
Vom Regen in die Traufe. Rated PG hilft der Sache halt auch nicht.
Mhm.
Und war ein Flop, ne? 35 Millionen gekostet, 23,5 eingespielt.
Mhm.
Das war nicht gut.
Nee.
Aber ich meine, viele Comedies hat er ja auch nicht gedreht, oder? Die beiden würden mir jetzt einfallen. Und was, gibt's da sonst noch was?
Viel mehr fallen mir auch nicht an.
Da hat Schwarzenegger schon öfter mal...
Ja, ist versprochen und so.
Comedy bedient, ja.
Aber die sind schon beide, also die haben schon beide so ein bisschen komödiantisches Talent. Oder zumindest sind die, habe ich ja gesagt, dass ich die privat ja auch recht witzig finde. So Stallone, so von der Art und Schwarzenegger. Aber es gehört irgendwie zum guten Ton, dass man als Actionstar, auch Vin Diesel fing ja dann irgendwie mit Bevinato an und so, gehört es irgendwie zum guten Ton, dann auch mal irgendwie die eine oder andere Comedy zu drehen.
Ja, ich fand es so ein bisschen irreführend mit dem Cover, weil das für mich so nach Slapstick aussah.
Hm. In erster Linie ist es auf jeden Fall so Wortwitz.
Naja.
Mit ein bisschen nackte Kanone.
Ja, und ich finde halt eben gerade, wenn es um Wortwitz geht, da ist halt der Fluss der Sprache ein Riesenthema.
Hm.
Weißt du, nimm so Marvelous Mrs. Maisel. Da ist es für mich auf den Punkt gebracht, wie es sein sollte, dass du halt, das ist zum einen wahnsinnig schnelles Dialoggewitter, so bam, 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 bam. Und dann, oder die spielen sich halt die Bälle zu. Und hier ist es halt immer so irgendwie gefühlt, einer wirft einen Ball in die Halle und niemand ist drin. So, und jeder aber für sich, weißt du? So,
Völkerball halt alleine.
So, ja, also es ist da wirklich so, da kommt nichts zurück. Es ist, weiß ich nicht, echt schade.
The Easy Lee.
Schon wieder, ja.
Ja, was soll ich sagen hier, die ganze Episode über.
Ja, es tut mir doch leid, Alter.
Dominica de Zempel.
Wenn wir uns sowas angucken müssen hier. Oscar, Alessandro, was ist da los, Mann?
Ja, wenn du es nicht angucken müsstest, dann hättest du gesagt,
David Lee.
Hätte ich den hier gebracht, wenn ich den gebracht hätte.
You are an attention whore.
Sonst bist du doch immer so, wie heißt das? Sonst bist du doch immer hier so verständnisvoll unseren Supportern gegenüber und sagst so, ey, das ist euer Geld, macht, was ihr wollt.
Ja, ja.
Jetzt machst du Alessandro hier eine Ansage, oder was?
Nee, dürfen sie auch.
Hätte Baumpasta ausgelacht, heute Rundumschlag hier gegen
nein, die Supporter. Also bitte, wie du mich hier darstellst. Nein,
vier Leute nächsten
also zum einen gibt es auf jeden Fall Props dafür, dass ein Auftragsfilm mal eine Komödie war.
Siehst du.
Da freue ich mich sehr drüber.
Mhm.
Jetzt muss es nur noch eine gute sein.
Okay, da ist der Anspruch.
Ja.
Ja, wir gucken mal.
Nee, ich war schon auch ein bisschen irritiert, weil John Landis hat doch auch, von dem sind es doch auch drei Amigos und sowas, ne?
Das war John Landis, ja. Das geht auch schon, der hat doch schon ein paar gute Komödien gedreht.
Ja, eben.
Ja.
Und das finde ich halt so krass, weil dann ist es ja nicht so, als hätte er generell nicht auch verstanden, dass Timing eine Rolle spielt. Oder er gehört halt zu den Regisseuren, die den Schauspielern da einfach freie Bahn lassen. Und dann hat das Glück, dass du Martin Short, Chevy Chase und Steve Martin hast, die halt genau wissen, wie wichtig das mit dem Timing ist.
Ja, möglich wäre es.
Und so Sylvester Stallone klar. Und Konsorten hier halt gar nichts wissen.
Aber jetzt kommen wir nochmal zum direkten Vergleich mit dem Finesse-Version. Der konnte wiederum aber einiges abgewinnen, oder?
Ja, ist für mich auch kein Highlight aus seiner Filmografie.
Mhm.
Aber das ist eben mit dem Fluss, das funktioniert sehr viel besser.
Funktioniert.
Ja, weil da folgt halt eins aufs andere und ist natürlich auch schön chaotisch stellenweise.
Mhm.
Aber das bringt ein Finesse natürlich sehr viel besser.
Ja, da wirkt es nicht so gestellt.
An einer Stelle schnappt der dann so ein bisschen über, weil halt diese Verwechslung mit den Koffern rein und raus und wer mit wem und so, irgendwann brennen halt die Sicherungen durch. Und dann macht er so Faxen, wo er sich halt so an der nicht vorhandenen langen Nase zieht, weißt du, so, und die versucht irgendwo festzubinden und aufzublasen und der geht da ab, ey. Und so ist es so geil, echt.
Ja,
das ist super lustig. Also das körperliche Ding, das hat er schon echt drauf. Und eben auch dieses, das Cholerische bedient halt super geil, dieses schnelle Dialoggewitter.
Das kann er wirklich.
Ja. Deswegen fand ich den schon eine ganze Ecke besser.
Ja.
Wahrscheinlich sogar doppelt so gut. Wenn man es jetzt auf Punkte ummünzt. Aber auch eben, also nicht kein Highlight aus seiner Filmografie.
Nee, bin ich auch dabei, dass das kein Highlight ist, aber schon einer, den man sich ansehen kann aus seiner Filmografie. Und
ja, ja. Und der geht 91 Minuten, ne, meine ich.
Ja, okay.
Und ist damit halt, also eben genauso lang, wie er sein müsste. Und hier ist halt 20 Minuten, die wirklich überflüssig sind, mindestens. Tja, bin ich mal gespannt.
Tja, Alessandro hier.
Actually, you asshole, I'm trying to say that I'm sorry.
Was soll ich sagen? Asshole.
Jetzt hast du gerade noch gesagt, dass er nicht den Anspruch hat, dass das bei uns riesig ankommt.
Nee, Anspruch hat er nicht. Ja. Aber trotzdem könnte er traurig sein als sensibler Italiener. Ist ja schon einer. Alessandro ist ja immer emotional involviert.
Ja, also wenn dann sensibler.
Ich hoffe, du magst uns noch.
Meinst du?
Ich weiß nicht. Ich hoffe.
Ja. Daran liegt es hoffentlich nicht. Das wäre natürlich schade, wenn das jetzt hier den Ausschlag gegeben hat.
Vielleicht ist das sein Test gewesen. Sein Emo-Test.
Hat er hoffentlich andere Filme auch noch.
Hat er noch. Du hast ja den nächsten im Dezember in der Pipeline.
Naja,
der
ist stimmt.
Auch von ihm. Jaco, wie der heißt.
Ja.
Klingt nicht so nach Comedy.
Nee.
Also gucken wir mal, wie der abschneidet.
Ja. Ich bin guter Dinge.
Ja. Aber trotzdem bin ich froh, den mal gesehen zu haben. Ja, ich habe den... Der ist an mir komplett vorbeigegangen und ja, jetzt wo du sagst, keine Comedy von Stallone bisher gesehen.
Ach ja, stimmt, weil du kennst den anderen nicht.
Nee.
Ja, dann lass uns den nochmal bei Gelegenheit gucken. Oder vielleicht kommt da jetzt jemand mit Auftragsmacht an und
ja.
Trägt uns den auf. Weil das ist bei mir verdammt lange her. In meiner kaum vorhandenen Erinnerung fand ich den lustig.
Okay. Bei deswegen, mir klingen jetzt die Alarmglocken, weil du es gleich bei Freddy Got Fingered gesagt hast.
Stimmt.
Dass du den aus deiner Erinnerung lustig fandest, ja. Als du den damals gesehen hast. Das ist das gleiche Zitat wie eben. Insofern ist ja. Bei mir sofort, die Nackenhaare stellen sich sofort hoch.
Aber ich glaube auch, gut. Das ist bei Comedies wahrscheinlich nochmal eher so als bei Dramen, dass der Zeitpunkt, wo die erschienen sind, irgendwie wichtig ist, oder?
Ja, klar. Das ist ein Unterschied.
Es gibt ja wenig wirklich zeitlose Comedies.
Na, wenig würde ich nicht sagen, aber klar, muss man schon ein bisschen suchen. Also gerade in den 90ern sind nicht alle cool gealtert, was so die Komödien angeht.
Ja.
Das stimmt. So, ja gut, können wir Oscar abschließen und nennen die Punkte, oder?
Ja. 6,5 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 47 und Letterboxd eine 3,0.
Deine erstgenannte Zahl ist meine Punktvergabe. 6,5.
Ach, okay. Gut, bin ich einen halben daneben. Ja, und du bist dann doch etwas zu hoch mit den 5,5. Ich bin bei 3 Punkten gelandet.
3 Punkte.
Ja.
Ja, das war dann mein Ruin.
Das heißt 2,5, nee, doch. Ja, 2,5 miese für dich. Für diesen hier, dann kommst du auf 3 gesamt und ich auf 1,5.
Und schon ist meine Führung dahin.
Schon ist die Führung dahin.
So schnell kann es gehen.
Tja.
Mit dem Feuerraten. Mensch.
Mensch. Und alles nur hier wegen Badabi, Badabu, Badabo.
Ja, alles nur wegen Oscar. Ja. Oscar ist schuld.
Oscar ist schuld.
Naja.
Tja.
Shit happens.
Wie so oft. Diese gemeinsamen Filme.
Ja.
Die sind schuld.
Das war die 330. Eine weitere Zehnerstelle abgehakt hier. In unserem Filmpodcast.
Haben wir uns zur 333 irgendwas Dolles überlegt?
Bis jetzt nicht. Bis wir haben ja noch nicht. 3 Episoden, dass wir uns was wahnsinnig Kreatives überlegen können.
Stellen wir kurz einen Bash auf die Beine. Ja.
Schauen wir mal. Ja, genau. Die 333 ist keine Filmepisode, sondern wir machen ein komplettes Bash.
Genau. Mit einer Episode.
Ja.
Wird nur 16 Stunden lang.
Guter Plan.
Mhm.
16-Stunden-Episode.
Das fehlt noch, oder? So ein Marathon. Das können wir dann vielleicht zum 5-Jährigen machen. Wenn wir das wirklich mit Dennis machen, dann machen wir mal so einen 24-stündigen Podcast.
Stimmt, ja, da haben wir eh nichts zu tun. Da hängen wir nur einen Monat rum.
Ja, bei Dennis insofern. Kann man sich auch einfach stundenweise immer so das Mikro in die Hand geben.
Kriegen wir auch mal. Oh, wir machen über den kompletten Zeitraum machen wir einen Podcast. Einfach einen Live-Podcast.
Live-Podcast. Ja gut, Live-Podcast bin ich ja nicht so Fan von, weil dann kann man es nicht abmischen.
Ach ja, stimmt, ja. Dann geht's wieder auf die Soundqualität. Ja. Weil wenn wir, was ich gerade überlegt habe, ist, wenn da 40 Leute in dem Haus rumhängen, ich weiß nicht, wie viel, 40
vor allem,
oder?
Wo würde man einen Live-Podcast, müssen wir dann ja auf YouTube streamen oder irgendwie Social Media generell.
Ja, das könnte man sich überlegen, aber ich könnte ja dann, während ihr podcastet, könnte ich ja irgendeinen Film gucken und dann dazukommen und rede über meinen Film, den ich gerade gesehen habe und Manu in dem anderen Raum kommt dann dazu und redet über seinen Film und so sind wir dann 60 Leute, die ganze Zeit sich ablösen.
Mhm.
Voll der gute Plan.
Okay.
Zumindest hat das noch keiner gemacht.
Das stimmt.
Wie hoch ist der Weltrekord im Podcast?
Du fragst den Falschen. Weiß ich nicht.
Das wäre mal.
Muss mal rausfinden.
Den schlagen wir. Wie kommen ins Guinness-Buch?
Den schlagen wir. Ja,
die Banausen kommen ins Guinness-Buch.
Okay. Befürchte, dass da schon ein paar Leute irgendwie mal wochenlang gepodcastet haben. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin.
Möglich wär's.
Ja, aber da überlegen wir uns was. Das ist aber ja frühestens nächstes Jahr der Fall.
Ja. Hast recht. Reicht für heute.
Reicht für heute.
Genug gequatscht. Wir drücken die Outro und bedanken uns bei allen HörerInnen und bei allen SupporterInnen.
Auf jeden Fall.
Und freuen uns auf Sonntag, weil da hören wir einige von euch, oder beziehungsweise ihr hört einige von, nee. Wie war das? Einige von euch hören uns so rum, nämlich.
Ja, genau. So lasst euch nicht entmutigen von schlechten Wertungen von mir.
Nee, lasst euch nicht entmutigen, bitte supportet weiter.
Und fühlt euch nicht ausgelacht.
Ich kenne ihn nicht.
Überhaupt nicht so.
Ich kenne den nicht.
Muss dir für die Supporter jemand anderen suchen. Ah, wie geil. So nach dieser Episode springen erstmal 10 Leute ab, fühlen sich hart gedisst.
Einfach abstimmen, mit wem ich den Podcast machen soll, ja, die nächsten.
Genau. Mal starten da demnächst eine Umfrage. Zukünftig bin ich nur noch fürs Abmischen zuständig.
Aber so dieses schamlose Auslochen von Personen, das ist schon, das kannst du schon gut auf jeden Fall. Also,
ja, das Doofe ist, bei mir nicht. Ich kann das nicht, also ich müsste mich sehr darauf konzentrieren, das dann spontan zu unterdrücken.
Okay.
Und das machen wir hier nicht.
Nee, also, wir sind halt Freischnauze.
Ja, eben.
Ein anderer Podcast hätte diese Stelle wahrscheinlich rausgeschnitten, wo wir unsere Supporter dissen. Nicht wir. Bei uns gehört zum
Aber
Programm.
Aber das Schöne ist, ich bilde, auch wenn ich nicht in so engen Kontakt mit unseren Supportern stehe, SupporterInnen stehe wie du, bilde ich mir ein, dass Adam Bob zu den Leuten gehört, die da keinen Stress mit haben.
Auf jeden Fall kann er das wegstellen, ja.
Ich und meine, wenn er für Naked Lunch zuständig war, dann bin ich ihm sowieso für ewig dankbar, weil das ist dann wirklich ein geiler Film.
Also wer uns hört, muss auch damit rechnen, dass er beleidigt wird. Insofern, das gehört zum Programm.
Stimmt.
In diesem Sinne.
Ein gutes Schlusswort.
Bis Sonntag und alle anderen bis Dienstag.
Rinjauen.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.